Worüber reden wir noch?
Den ganzen Vorstandsbums.
Hallo und herzlich willkommen zu Folge 155 vom Aus dem Exil Podcast, dem Podcast über Fortuna Düsseldorf. Wir wollen heute über die Hinrunde der Fortuna sprechen und dazu haben wir es geschafft, uns endlich mal wieder alle an einem Ort in einem Raum zu versammeln. Das ist, glaube ich, das dritte Mal erst, dass wir das geschafft haben in den mittlerweile über 4 Jahren, die wir diesen Podcast machen. Stimmt das?
Ich kann mich gar nicht erinnern. Haben wir denn mal jemals eine Folge ausgestrahlt,
die wir zu
viert
viert
aufgenommen haben?
Gleichzeitig aufnehmen? Keine Ahnung. Ich kann mich nur an Pleiten, Pech und Pannen.
Ja, ich meine nämlich auch, dass wir es zweimal probiert haben, auch zweimal aufgenommen haben. Nur hat uns dann beide Male die Technik einen Strich durch die Rechnung gemacht. Von daher toi, toi, toi für heute Abend. Wir hoffen, dass ihr das später hören werdet. Aber genug der Vorrede. Vielleicht erstmal noch die Begrüßung. Ihr habt sie jetzt alle schon gehört. Hallo Moritz.
Schönen guten Abend.
Hallo Jan.
Hallo zusammen.
Und hallo Tim.
Einen wunderschönen.
Ja, du hast, glaube ich, die weiteste Anreise von uns allen. Wirklich sehr schön, dass es geklappt hat.
Ja, also noch möchte ich den Tag nicht vor dem Abend loben. Wenn das Ding dann hochgeladen ist, dann freue ich mich auch.
Ja, ich würde jetzt erstmal anfangen mit einem kurzen Werbeblock, liebe Hörerinnen und Hörer. Auch zum Ende des Jahres nochmal ein großes Dankeschön für die Treue. Ihr könnt uns nach wie vor kontaktieren. Das geht bei Twitter mit dem Handle @ausexil. Das gleiche gilt für Blue Sky. Ihr könnt uns eine Mail schreiben an exil@fortuna-podcast.de oder ihr könnt uns bei Insta anschreiben, folgen. Da ist das Handle ausexil_f95. Wir freuen uns über Kommentare, Empfehlungen, Kritik. Ist immer herzlich willkommen und nochmal vielen Dank fürs Zuhören.
Hast du das jetzt eigentlich aus alten Notizen vorgelesen?
Das ist jetzt, also jedes Mal, wenn ich das sage, schreibe ich mir es vorher auf, um es nicht zu verkacken. Das ist jetzt die Notiz von
Geile Truppe, Ausrufezeichen.
Nee, hier, Riesenchance. Das ist von in Magdeburg. Na, steht auch drauf, ich gönne mir mal eine Halbzeit Fortuna 95.
Sehr gut. Das ist auch für mich jetzt auch, es ist auch jetzt die Herausforderung, die Gesichtsmuskulatur stärker zu kontrollieren. Und diese verächtlichen Blicke, die sonst halt im Äther halt nicht zu sehen war, wenn der andere was sagt, die werden jetzt natürlich auch mitgesehen.
Ja, uns wird vor allem auch auf die Notizen der Nachbarn gespickt.
Mhm. Wenn denn welche vorhanden sind.
Ja, also ich möchte ganz kurz Full Disclosure. Meine Hauptvorbereitung war, dass ich den 40-minütigen Fortuna-Podcast, das Gespräch mit Klaus Allofs, gehört habe.
Wow. Okay.
Boah, mit einer Eiseskälte.
Mit einer Eiseskälte beim Wäscheaufhängen, kurz bevor ihr kamt, habe ich das durchgezogen. Ja.
Aber das wirft jetzt unseren Plan eigentlich über den Haufen, weil ich möchte jetzt schon, dass du mir erzählst, was du da gehört hast.
Ja, keine Sorge, es kommt.
Wir stellen das noch ein bisschen zurück, aber ich bin auch sehr, sehr gespannt. Und vor allem bin ich sehr gespannt, ob du dazu das Trinkspiel einen kurzen beim Wort Bundesliga gespielt hast, dass ich dazu anbieten will.
Dann hättet ihr mich an. Was wollen wir denn? Das geht so viel vorweg. Ja, dann säße ich hier nicht, sondern läge. Mit dem Hund, der übrigens mit uns im Zimmer sitzt.
Ja, wir schauen mal, wie der sich verhält, ob der hier noch bei der Aufnahme am Ende dabei sein will oder ob er sich jetzt wirklich so ruhig verhält wie gerade. Auch da gilt es wahrscheinlich, Daumen zu drücken für heute.
Dann gehen wir doch mal rein in diese Hinrunde der Saison 23-24.
Mhm, ja, die Saison kriegen wir noch.
Die Saison kriegen wir noch hin. Ja, wir versuchen das jetzt so irgendwie in Phasen einzuteilen, aber wir haben ja schon festgestellt im Vorgespräch, so richtig sind wir nicht in der Lage, Phasen zu erkennen. Also,
Das war noch
oder?
einfacher auch, oder? Also gerade wenn ich mich so an die Preußerzeit zum Beispiel erinnere, da konnte man eigentlich bei jeder Phase zwischen zwei Länderspielpausen, konnte man irgendwie genau sehen, was wird da gerade probiert, was passiert da, welche Entwicklungen, welche Rückschritte werden vielleicht irgendwie genommen. Und das ist jetzt irgendwie überhaupt nicht so.
Rückschritte, sehr schön. Also jede Phase bei Preußer war ein weiterer Rückschritt.
Nicht jede, aber es gab durchaus Rückschritte.
Ja, da ging es ja viel drum, von wegen was ausprobiert. Ah, nee, jetzt doch lieber 442.
Ja.
Ja. Ja.
Aber wie war es denn diese Saison? Also ich glaube, es hilft ja vielleicht, sich nochmal erstmal so ein bisschen zu vergegenwärtigen, mit welchem Gefühl wir denn eigentlich aus der letzten Saison rausgegangen sind und wie wir in diese Sommerpause halt hereingegangen sind, mit welchem Gefühl, wie gesagt, mit welchen Erwartungen, wie war das einfach so insgesamt? Also ich glaube, die Fortuna war ja relativ lange noch im Kampf, zumindest um den Relegationsplatz mit dabei, aber eben immer nur so ein bisschen dabei und nicht, aber wirklich dran war man halt irgendwie nicht. Und dann war ja doch, glaube ich, irgendwie zwei Spieltage vor Ende der letzten Saison klar, dass halt selbst diese entfernte Chance, auf den Relegationsplatz, dass man das halt eben nicht mehr erreichen konnte. Und so konnte man dann eben doch einigermaßen früh irgendwie die Kräfte bündeln, den einen oder anderen Abgang verkraften, verabschieden und ja, sich dann halt eben darauf zu konzentrieren, vielleicht einen neuen Anlauf im Thema Aufstiegskampf zu wagen.
Ja, ich glaube, so im Endeffekt war man halt mit dem vierten Tabellenplatz ganz zufrieden. Was aber, glaube ich, dann das Gefühl für die kommende Saison gesetzt hat, war eben dieser unheimlich lange Transfersommer, weswegen man ja auch wenig Gefühl für die nächste Saison aufbauen konnte, würde ich jetzt sagen.
Ja, also ich weiß noch, dass ich zumindest am Anfang erstmal unglaublich erleichtert war, dass man so früh diese beiden
Ja.
Zugänge aus der dritten Liga von der zweiten Mannschaft vom SC Freiburg mit Yannick Engelhardt und Vincent Vermey klar gemacht hat. Also gerade bei Engelhardt ja irgendwie einen Transfer, den man vielleicht gar nicht so hat kommen sehen, dass man halt so einen Spieler erreichen konnte. Mit Vermey halt irgendwie so eine vermeintliche Moneyball-Lösung, irgendwie jemand, der nicht so viel kostet und von dem wir damals sicherlich auch alle gedacht haben, dass der vielleicht eine wenige große Rolle irgendwie spielen muss und dass da vielleicht noch ein anderer Stürmer kommen würde, was dann halt nicht passiert ist. Und dann kommt aber ja halt irgendwie diese gähnende Leere, ne? Also dass dann eigentlich ja wieder halt gesessen haben und irgendwie gesehen haben, dass alle anderen Vereine links und rechts Zugänge verkündet haben. Und ja, wir einfach, glaube ich, auch ziemlich nervös geworden sind, ne? Dass man halt irgendwie es gar nicht schafft, irgendwie diesen Kader zu füllen. Also ich meine, auch wenn ich jetzt gerade eben gesagt habe, dass ich froh war, dass Engelhardt und Vermey so früh verpflichtet wurden, war das ja trotzdem, glaube ich, erst zu einem Zeitpunkt, als schon entweder alle oder zumindest die meisten Konkurrenten in der zweiten Liga schon mehrere Zugänge verkündet hatten. Also von daher war das wirklich, glaube ich, eher eben ein Gefühl der Erleichterung damals. Und
Aber auch gleichzeitig doch ein Gefühl von, das finden wir gut.
absolut,
Ja,
absolut.
ja. Ja.
Aber trotzdem, ich möchte gerne noch mal an diesen Tag erinnern. Das war, glaube ich, der Tag, als Holstein Kiel die Verpflichtung von Simakala bekannt gegeben hat. Das war dann, glaube ich, dann irgendwie so der eine Tropfen, der das Fass zum Überlaufen gebracht hat, worauf dann irgendwie zumindest in den sozialen Medien die Fortuna-Bubble ja einfach halb zerflossen ist vor Aufregung, weil das, glaube ich, einfach so einer der Spieler war, um den man sich vielleicht auch hätte bemühen sollen. Oder hätte bemühen können, der damaligen Meinung nach. Und zwar dann einfach der x-te Verein, der irgendeinen cleveren Low-Budget-Transfer irgendwie aus Liga 2, aus Liga 3 bekannt gegeben hat. Und wir guckten halt weiter auf diese gehende Leere auf der Zugangsseite. Und das war dann, glaube ich, genau der Tag, an dem ja vom Vorstand bekannt gegeben würde, dass man sich innerhalb der nächsten Woche gerne mal mit dem Aufsichtsrat zu einem Treffen Transfer
Planung.
Transferplanungen zusammensetzen wollte, wo man die eigenen Ideen vorstellen wollte. So, und was er wirklich einfach sehr, sehr viel darüber ausgesagt hat, wie gut vorbereitet Fortuna halt in diese Saison gegangen ist. Und
Beziehungsweise es passte natürlich in das, was man glaubte, wie gut vorbereitet. Also wir
passt
wissen ja
ins
nach wie vor
Narrativ,
nicht,
ja.
immer noch
Was
nicht, da tatsächlich passiert ist und so weiter und so fort, aber es passte so ein bisschen rein. Das ist ja auch immer sehr verführerisch, wenn Dinge ins Narrativ reinpassen. Aber wir können ja festhalten, die Transferstrategie von Alofs und Weber ist ja, darüber haben wir auch schon häufiger geredet, später die Spieler holen, die dann halt noch verfügbar sind, die vielleicht bei den Kaderplanungen dann ja besser aufgestellten und halt mit mehr Gehalt ausgestatteten Spielern, naja, nicht mehr ganz so en vogue sind, ja, wie Johannes und Solis, die man dann ja Anfang August verpflichtet hat. Und das war das danach. Hatte man zu dem Zeitpunkt schon zwei Ligaspiele gespielt, nämlich gegen Hertha BSC 1-0 gewonnen und hat gegen St. Pauli das 0-0. Wo man ja sagen musste, bei beiden Spielen sah man, dass diesem Kader noch was fehlte. Ja, also das Hertha-Spiel hat man gewonnen. Auch das hatten wir damals gesagt, das war ja auch keine sonderlich innovative Ansicht, dass es halt einem entgegenkommt, wenn man früh gegen Hertha spielt, die noch einen ganz krassen Umbruch hinter sich hatten nach dem Abstieg aus der ersten Liga, wo man durch das Ginczek-Tor nicht unverdient, aber es war jetzt auch kein hochklassiges Spiel gewonnen hat. Und dann dieses 0-0 gegen St. Pauli, wo St. Pauli halt besser war, aber die Fortuna es trotzdem noch geschafft hat, dieses 0-0 zu halten.
Ich glaube auch dank Kastenreihe.
Ja. Und man sah aber, da fehlt halt was. Also
Ja.
gerade vielleicht im Vergleich zu St. Pauli, die ja schon eine eingespieltere Mannschaft hatten, die halt, ja, Leistungsträger da schon aufweisen konnten, die auch dieses Spiel dann gegen die Fortuna geprägt haben. Bei der Fortuna war nicht alles schlecht, aber das ein oder andere fehlte eben noch.
Was ja ganz interessant ist, dass man da, wo der Kader noch nicht ganz zusammen war und etwas fehlte, zweimal zu null gespielt hat. Und das hat man dann in den folgenden 15 Spielen noch genau zweimal geschafft, wo man dann zweimal 5-0 gewonnen hat. Also da merkt man ja auch, dass die dann getätigten Verpflichtungen auch irgendwie nochmal die Herangehensweise auch nochmal beeinflusst haben. Dadurch, dass das Mittelfeld jetzt einfach das Prunkstück ist. Ist ja eigentlich auch schön.
Ich würde sagen, was Tore angeht, kann die Fortuna sich nicht beschweren in dieser Hinrunde.
Ja, also schon bemerkenswert, ne? Also ich glaube, wenn man uns vorher erzählt hätte, dass wir jetzt hier im Winter sitzen und die Fortuna hat den besten Angriff der Liga, und die Fortuna hat auch den besten Angriff im Kalenderjahr 2023 und nicht etwa St. Pauli, die halt nur zweimal verloren haben und einfach komplett durch diese Liga marschiert sind in diesem Kalenderjahr, das finde ich schon wirklich
Ja.
bemerkenswert.
Weil wir uns, ich weiß nicht, ob Sie uns mich gefragt haben, wie will die Fortuna eigentlich Tore schießen?
Ja,
Also wie kompakt hat die defensive Stabilität haben wir damals halt sehr positiv bewertet. Und das zieht sich ja auch noch dann gegen Paderborn 1-2. Natürlich eine bittere Niederlage, aber diesmal zu Hause. Und das Tore schießen beginnt dann ja ganz furios bei dem Auswärtsspiel in Elversberg. Wenn wir jetzt ein Elversberg-Podcast wären, könnten wir vielleicht noch darüber reden, dass ne, was danach mit Elversberg passiert ist und ob das diese 5-0 der Fortuna nicht auch anders bewerten müsste. Zu dem Zeitpunkt haben wir gedacht, okay, die sind eigentlich schon weg, so ungefähr. Aber das hielt sich dann ja. Ja, also 3-1 gegen Karlsruhe, 3-1 in Rostock, und dann wird es wieder ein bisschen weniger, aber die Tore fielen.
Ja, und ich erinnere mich halt auch noch, glaube ich, sehr, sehr gut, wenn ich mich noch an eine Podcast-Aufnahme von uns besonders erinnere, dann ist es die letzte Aufnahme, als gerade das Transferfenster geschlossen hatte gewesen, als wir, glaube ich, gerade gegen Karlsruhe 3:1 gewonnen hatten. Und ich glaube, Moritz, du warst dann nicht dabei. Und da haben wir, Tim, Jan und ich, wirklich in höchsten Tönen geschwärmt und wirklich die Aufstiegsfantasierereien irgendwie gestartet. Und da schien man wirklich in eine absolut rosige Zukunft zu blicken. Und ja, und es kommt dann ja irgendwie auch so eine Phase, wo man denkt, dass das einen ein bisschen betrogen hat. Aber es gab ja dann eben auch noch genug Spiele, wo die Fortuna dann eben schon auch das, was wir da gesehen haben, relativ gut irgendwie auf den Rasen gebracht hat. Und deswegen ist die Fortuna ja jetzt noch oben dabei.
Ja. Wir sind jetzt relativ schnell bis zu diesem Punkt gekommen. Ich glaube, was ja auch noch ganz interessant war, was wir im Vorfeld jetzt vergessen haben, wir hatten kurz bevor die Saison losgeht, mit den ersten zwei Spielen, wo wir gemerkt haben, boah, da hakt's noch an allen Ecken und Enden, ja auch nochmal in Frage gestellt, was diese Vorbereitung überhaupt ausgesagt hat.
Weil die Vorbereitung so gut war eigentlich,
Genau,
ne?
also das war ja tatsächlich auch so eine ganz komische Situation, dass man plötzlich in allen Vorbereitungsspielen gewonnen hat, auch teilweise hoch. Und da ja auch noch dann Daniel Ginczek zum Beispiel viele Tore gemacht hat in der Vorbereitung, der ja dann danach völlig vom, also sich aus dem Kader verabschiedet hat, nachdem er dann am ersten Spieltag einmal seine Sternstunde hatte, der Hinrunde. Ja, von daher, ab wann kann man denn überhaupt davon sprechen, dass man so ein bisschen Gefühl dafür hatte, was für eine Mannschaft man jetzt zusammen hat? Also eigentlich doch die ersten drei Spiele mindestens würde ich aus der Betrachtung der
Ja,
Hinrunde da fast rausnehmen. So,
ja und
komplett.
es gibt halt einfach diesen krassen Bruch, dass du halt ab Spieltag 4 mit Vincent Vermey vorne in der Spitze spielst, so, ne? Und das öffnet einfach, also natürlich fällt es halt genau damit zusammen, dass du dann halt nach diesem Paderborn-Spiel, dass du auch hättest gewinnen können übrigens, ne? Das fällt halt damit zusammen, dass du da halt dann auch mit Johannesson und mit Solis halt einfach eine unfassbare Qualität da dabei hast. Das reicht dann halt irgendwie gegen Paderborn, die, glaube ich, beide auch erst eingewechselt werden oder zumindest einer von beiden nur eingewechselt wird, reicht es da halt noch nicht. Aber ab dem Spiel danach entfaltet sich dann halt einfach diese ganze Kraft, weil du halt diese große Qualität hast. Dadurch, dass du halt Tanaka nicht abgibst, hast du dann irgendwann, ne, den du ja eigentlich abgeben wolltest, hast du halt diese riesige Qualität im zentralen Mittelfeld eben. Und es hätte halt eben auch gegen Paderborn schon anders laufen können, ne? Also ich erinnere mich an das Spiel, dass Paderborn sich da halt hinten reingestellt hat und
Die haben ja auch grün
die
Tor
halt
gemacht.
wirklich sehr gut verteidigt haben, muss man denen zugestehen. Aber wenn halt zwei, drei Sachen anders gelaufen wären, kannst du das Spiel halt auch easy gewinnen. Also ich glaube, von den Expected Goals war Fortuna da krass überlegen an dem Tag. Und eben diese große offensive Kraft, die beginnt dann halt eben sich ab dem Elversberg-Spiel dann halt eben zu entfalten. Und deswegen würde ich sagen, das ist für mich halt auf jeden Fall ein Bruch. So, ab dem Moment, wo Zollis und Bergmann da sind und man dann eben Vermey in die Spitze stellt, so ab da also ist die Fortuna dann eben schon dabei, diese Identität zu finden, die sie jetzt eigentlich ja immer noch hat.
Ja, also nochmal zu diesem Paderborn-Spiel. Also sowohl Zulis als auch Vermey als auch Johannesson werden alle erst eingewechselt, nachdem es schon 1:2 steht. So. Und vielleicht danke nochmal an den SC Paderborn, dass ihr da dieses
Man
2:2.
kann es.
Ja, aber also ich meine, das sind halt genau die Sachen, weswegen wir rumgemeckert und geweint haben, dass da keine Neuzugänge kommen. Ja, du bringst sie halt dann. Also bei Vermey ist irgendwie noch ein bisschen was anderes. Der war ja früh da. Und Engelhardt ist ja irgendwie erst so richtig eingestiegen, als dann, der hat ja gegen Hertha ein eher schwaches Spiel, als dann Cello sich, glaube ich, verletzt hat, da ist er dann zu dem Anker geworden. Aber ja, ich meine, es ist ja eine direkte Folge davon, dass du, wenn du ganz kurz vor Schluss der Transferperiode noch zwei Schlüsselspieler verpflichtest, dann brauchen die halt, auch wenn sie sehr gut sind, brauchen die halt auch eine Zeit, um sich einzuspielen und so. Deswegen ist es ja, also ist eine direkte Konsequenz davon, würde ich einfach sagen.
Ja. Aber wenn sich diese Startelf gegen Paderborn nochmal durchliest, also das ist halt 1:1 eine Elf, mit der man halt in der letzten Saison schon hätte spielen
Ja, aber
können.
danach ändert es sich halt, ne?
Genau,
Danach hast
genau.
du halt dann das Grundgerüst, was
Ja.
sich halt verletzungsbedingt hin und wieder auch mal variiert, aber du hast halt Vermey vorne, du hast halt Zollis, ja, gegen Elversberg noch nicht, aber dann halt gegen Karlsruhe dann. Ja, dann hast du halt dieses Dreier-Mittelfeld, wo Engelhardt ein Anker ist und wo sich dann halt um Engelhardt so ein bisschen mehr oder weniger Johannes von Appelkamp und dann im weiteren Verlauf dieser Hinrunde auch sehr viel stärker Ao Tanaka gruppiert mit Klaus halt rechts außen. Und Hoffmann ist verletzt zu diesem
Ja.
Zeitpunkt schon und Jamil Siebert wird eine prägende Rolle in dieser Hinrunde in der Defensive nehmen. Beweis natürlich, und dann spielt hier noch Gavory, aber wir wissen ja auch, das hat auch dann ein gewisses Ende bald mit Ioa, der diese Hinrunde auf der linken Außenverteidigerposition, wenn er mal nicht verletzungsbedingt woanders eingesetzt wird, dominieren wird und halt zu dem Zeitpunkt natürlich noch Matthias Zimmermann. Also da sieht man schon, wo es hingeht, ja. Und da sieht man auch schon, was sich dann auch quasi am Ende zeigen wird. Die Fortuna hat sich schon verändert im Verlauf der letzten Jahre. Nicht unbedingt, was diese immer noch sehr erkennbare Rechtslastigkeit des Spiels angeht, aber die Zentrale wird halt viel wichtiger als noch vor ein paar Jahren. Ja, also viel, was dann passiert, geht eben durch die Mitte. Ja, die Fortuna ist, glaube ich, sogar die Mannschaft, die bei der am meisten Torchancen und Tore durch die Mitte kreiert werden in der zweiten Liga. Und links weniger, aber vielleicht können wir dann darauf später nochmal, gibt es eine interessante Unwucht zwischen diesen beiden, zwischen rechts und links. Aber so das Gerüst bleibt, würde ich jetzt mal sagen. Das funktioniert mal besser, mal schlechter dann in den folgenden Spieltagen, aber das ist so ein bisschen das, worum es jetzt geht.
Ich finde auch eigentlich dieses Spiel gegen Rostock nach der Länderspielpause, das kann man eigentlich auch noch sehr, sehr gut zu dieser ersten Phase eigentlich dazu packen. Weil auch da einfach Fortuna spielerisch komplett überlegen ist, eigentlich mit genau derselben Mannschaft halt irgendwie spielt und Rostock da eigentlich auch relativ wenig Chancen lässt und wirklich dann auch einfach dafür sorgt, dass bei uns weiter die Aufstiegsträume halt geträumt werden. Und mit dieser Euphorie geht's dann halt eben gegen in das Heimspiel gegen Hannover, die zu der Zeit ja auf jeden Fall auch, glaube ich, direkter Tabellenmacher bei der Fortuna sind und wie ein Aufstiegsfavorit aussehen. Und ich glaube, das, was dann in dem Spiel passiert, hat eine relativ große Auswirkung darauf, was halt gerade dann in der Woche danach passiert, aber auch insgesamt, was irgendwie mit der Fortuna halt passiert, weil mit Hannover kommt, wie ich finde, an diesem Tag die Mannschaft nach Düsseldorf, die stärkste gewesen ist, auf die Fortuna in dieser Hinrunde getroffen ist, die es halt richtig clever gemacht haben und die halt vor allen Dingen eiskalt und absolut seriös verteidigt haben und dafür sorgen, dass halt vor allen Dingen Vincent Vermey sehr schlecht aussieht. Also der hat keinen guten Tag, der hat aber auch einfach große Probleme gegen die Innenverteidiger der Hannoveraner und Fortuna schafft es halt nicht, ihn so anzuspielen, dass er mal irgendwie ein, zwei Sekunden Zeit hat, sondern der muss eigentlich den Ball immer sofort im Bruchteil einer Sekunde verarbeiten und das kann er halt eben nicht. Er kann einige Sachen sehr gut, aber er kann eben auch einige Sachen nicht, sonst hätte er nicht, bis er 28 Jahre alt gewesen ist, in der dritten Liga gespielt. So. Und diese Schwächen schafft es halt Hannover offen zu legen, ist selber nach vorne halt ständig gefährlich und mit diesem Eindruck geht man dann halt eben in dieses HSV-Spiel und dieser Eindruck sorgt dann halt dafür, dass Daniel Thun und sein Trainerteam sich halt vielleicht ein paar Gedanken zu viel machen und ohne einen gelernten Stürmer gegen den HSV auflaufen. Vincent Vermey bleibt draußen. Ginczek ist, glaube ich, sogar schon verletzt zu dem Zeitpunkt und so entscheidet man sich dafür, Zolles in der Sturmspitze zu bringen und das geht halt kolossal schief.
Ich finde dieses Hannover-Spiel aber irgendwie auch generell so ein sehr interessantes Spiel, auch wenn es furchtbar war. Also ja, Hannover hat sehr gut gespielt. Aber ich frage mich so ein bisschen, was sind so die Lehren aus diesem Spiel? Also war das so ein Spiel, wo man dann sagen muss, okay, da war einfach ein Gegner sehr, sehr, also gerade alles, was du ausgeführt hast, die hatten einen sehr guten Tag, haben Fortuna das Leben sehr schwer gemacht. Oder war das ein Moment, an dem die Fortuna quasi an ihre Grenzen kam. Weil ich habe das Gefühl, die Fortuna ist da mehr an ihre Grenzen eigentlich gekommen, als in anderen Spielen, die sie verloren hat und so. Deswegen finde ich das irgendwie schwierig, dieses Spiel einzuordnen, weil wie wir ja alle wissen, hat die Fortuna ja auch vor allem gegen Spitzenmannschaften nicht besonders viel geholt in der ganzen Hinrunde. Ja, aber also können wir vielleicht gleich, wenn wir zum Kiel-Spiel kommen oder so, drüber sprechen. Aber ich hatte zum Beispiel bei dem Kiel-Spiel mehr das Gefühl, dass was drin war, als bei diesem Hannover-Spiel.
Ja.
Weil du hast das gerade schön gesagt, ob das der stärkste Gegner war, der in Düsseldorf war.
Würde ich ganz sicher sagen. Also genauso wie du das sagst, ich glaube, wenn Fortuna an die eigene Leistungsgrenze gekommen wäre gegen Kiel, hätte man das Spiel gewinnen können.
Ne?
Und an dem Tag gegen Hannover hatte man einfach das Gefühl, so, nee, die sind einfach zwei Mannschaften auf Augenhöhe. So, und da war einfach nicht mehr drin und gegen Kiel, deswegen das bestätigt das ja auch, dass Daniel Thun nach dem Spiel ja auch relativ laut geworden ist gegenüber der Mannschaft und die Mannschaft kritisiert hat. Und das habe ich nach dem Spiel gegen
Hannover
Hannover
nicht
zum
so
Beispiel
gehört.
nicht vernommen.
Ja. Maybe. Auf jeden Fall finde ich das sehr schwer einzuordnen, ob einfach, ja, vielleicht hat es sich wirklich einfach sehr krass egalisiert in diesem Spiel. Ja.
Man hat es aber jedenfalls nicht verloren. Das ist ja ein etwas.
Nö, Hannover war ja dann auch nach vorne, war das ja auch nicht überragend von
Naja.
Hannover, aber diese Defensivleistung und dieses, ja.
Ja, und du hast halt einfach, also das war irgendwie so krass zu sehen bei dem Spiel, dass du immer gemerkt hast, okay, wenn wir halt offensiv ein bisschen mehr versuchen, dann hat Hannover sofort wieder eine gefährliche Konterchance. Und dann hat man es wieder runtergefahren, dann hat man wieder 10 Minuten komplett auf Augenhöhe agiert in der zweiten Halbzeit. Dann ist Fortuna ein kleines bisschen mehr Risiko gegangen und sofort war Hannover wieder schnell mit einem Gegenzug vorne. Und dann hat man das auch wieder zurückgedreht. So. Und das konnte man im Spiel eigentlich genau sehen, so dass man eben wirklich nicht mehr riskieren konnte als das, was man eben riskiert hat.
Ja. Maybe.
Ja, und ich glaube, wir müssen auf jeden Fall später irgendwie dann nochmal diese Diskussion führen, wie das gewesen ist mit dem sowohl Punkten als auch Toren gegen Spitzenmannschaften und ob das ein Henne- oder ein Ei-Problem ist quasi. Aber
Es fehlen die Punkte, weil die Tore fehlen oder weil man keine Moment.
ja, also ich werde das natürlich alles in meiner absoluten Hyperfokussierung auf Vincent Vermey über diesen Spieler halt erklären. Und dann muss man sich ja einfach fragen, da kann man jetzt auch eigentlich im Grunde jetzt schon machen,
Bitte
wenn ich es jetzt
gerne.
angesprochen
Ja.
habe. Man muss sich halt fragen, hat man gegen, also man hat ja eigentlich gegen, wenn man auf die Tabelle schaut, hat man von den gegen die obersten gegen die obersten Teams ja gerade mal 3 Tore gegen die ersten 8 Teams geschossen. Ne, da ist unter diesen 8 Teams ist Fortuna natürlich dabei. Das sind also 3 Tore gegen die besten 7 Mannschaften. Das ist auf jeden Fall krass. Und man hat eben auch nur einen Punkt gegen die Top 6 insgesamt geholt. Ich finde, man kann schon sehr, sehr stark sehen, dass es eben diese Saison einen Riesenunterschied gemacht hat. Ich meine, diese Statistik habe ich jetzt ja auch schon tausendmal genannt, was es mit der Mannschaft gemacht hat, wenn Vincent Vermey auf dem Platz gestanden hat. Das sind wirklich absolut abstruse Statistiken. Man hat in den 10 Spielen mit Vermey in der Startelf hat man 33 Tore geschossen. In den 7 Spielen ohne ihn hat man 4 geschossen. Man hat mit in den 10 Spielen mit Vincent Vermey in der Startelf 25 Punkte geholt. In den 7 Spielen ohne ihn 5. So, das ist wirklich krass. Also ich kann das gerne auch noch hochrechnen. Auf 34 Spiele hochgerechnet sind das 85 Punkte mit Vincent Vermey.
Aber er hat nicht den besten Punkteschnitt. Er hat nicht den besten Punkteschnitt der Mannschaft.
Das mag sein.
Ja.
Okay, bin ich sehr gespannt, wen du da gleich noch hast.
Ja,
irgendein Spieler, der hat einmal gespielt.
nee, so Schinter-Appelkamp zum Beispiel hat einen Zweierschnitt und Vermeer hat einen Schnitt von 1,9
Es
irgendwas.
ist, wie gesagt, der Schnitt ist Vermey in der Startelf, ne?
Ja, also Startelf.
Und ich muss natürlich auch
Ja,
immer sagen, damit diese Statistik so aufgeht, rechne ich halt da die 2 Minuten raus, die er gegen Wien Wiesbaden gestartet hat, bevor er die Gehirnerschütterung bekommen
ja. Aha.
Ist ja hier Geschichtsklitterung
Live-Geschichte
Ja, aber ich, also, wirklich, man sieht aber sehr deutlich, ne, das ist halt Abstiegskampf ohne Vermey und mit Vermey
verändern.
ist das, was in Richtung Bayern München, Manchester City, von der reinen Punkteausbeute her. Was dabei aber dann viel, viel wichtiger ist, ist, finde ich, dann mal zu sehen, gegen wen hat er denn eigentlich diese Tore geschossen? Und da fällt mir
Ich
dann eben richtig auf,
offensichtlich nicht gegen die oberen sechs.
offensichtlich nicht gegen die oberen 6.
Ja.
Und da sieht man dann halt eben auch, von diesen Spielen gegen die oberen 7 hat er nämlich nur 1 gestartet. Und da ist dann eben die Henne-Ei-Problematik für mich. Und das war halt das Spiel gegen Kiel, wo nichts zusammengegangen ist in der Mannschaft. Da ist halt dann für mich diese Henne-Ei-Frage. Hätte man mit Vincent Vermeil quasi gegen die Obersten viel, viel bessere Chancen gehabt? Hätte man da mehr Punkte geholt? Und
Oder ist das
müssen
einfach
wir
ein
das?
2,5 untere Hälfte zweite Ligaspieler?
Müssen wir das bis zum Ende unserer Tage quasi bereuen und vor allen Dingen Daniel Thun, dass man ihn nicht, dass man nicht früher auf ihn gesetzt hat, dass man vor allen Dingen in dem wichtigen HSV-Spiel nicht auf ihn gesetzt hat? Oder sieht diese Statistik von Vincent Vermeil nur so gut aus, weil er gegen die schwachen Mannschaften der Liga dann auch gerne doppelt und dreifach getroffen hat und hätte er vielleicht gegen die Mannschaften aus dem oberen Tabellendrittel vor allen Dingen eher so ausgesehen, wie er gegen Hannover ausgesehen hat.
Ja, pass auf, ich mache jetzt ein.
Ich möchte noch, bevor du da einhakst, nochmal betonen, was für eine absurde Quote er hat. Er hat halt 21 Torabschlüsse und davon sind 9 Tore.
Ja, er hat die mit Abstand
Ja,
beste
Verwertungsrate.
Verwertungsrate in der Liga, sorgt halt auch dafür, dass Fortuna die mit also halt auch die beste Verwertungsrate von Großchancen in der Liga hat. Und das ist auf jeden Fall was wirklich absolut bemerkenswert ist. Und ich glaube auch, das ist was auf jeden Fall nicht nachhaltig ist. Also ich würde es mir wünschen, aber mal ganz abgesehen davon, was passieren würde, wenn er sich vielleicht, wenn er sich halt vielleicht verletzen würde, kann ich mir auch einfach nicht vorstellen, dass man diese Rate aufrechterhalten kann. Und dann merken wir eigentlich sofort an den Zahlen, die wir uns gerade zu Gemüte geführt haben, selbst wenn er da nur ein bisschen absackt, hat Fortuna schon ein Problem.
Wir glaube, wir müssen uns damit beschäftigen, was wir am Anfang der Saison nach der Verpflichtung von ihm gehört haben, zum Beispiel von dem Freiburg-Podcast. Die haben ihn ja als mehr oder weniger Kaderspieler auch schon beschrieben, der gewisse Dinge kann, aber halt eben auch gewisse Dinge nicht kann. Und was er halt nicht gut kann, ist halt viel Platz vor sich zu haben, weil er halt einfach sehr langsam ist. Ja, und natürlich dieses viel Platz vor sich haben ist halt häufiger bei Mannschaften, die halt oben rum spielen, weil du halt dann, weil die halt auch ne, mit mehr Ballbesitz und so weiter und so fort spielen. Und natürlich, ich glaube, die individuelle Klasse von Innenverteidigern darf man nicht unterschätzen. Also was alles, was man, ne, warum funktioniert ein Simon Terodde in der zweiten Liga wie ein Nix, ja, und in der ersten Liga kriegt er halt keinen Fuß auf die Erde, ja, weil die Innenverteidiger halt viel, viel besser sind. Und natürlich ist ein Innenverteidiger, der beim HSV spielt, kein nicht zwingend ein Erstliga-Verteidiger, aber er ist schon nah dran, ja. Und ich glaube, dass das auch eine Rolle spielt, dass die Top-Mannschaften halt einfach im 1:1 den besseren Spieler da aufbringen können. Und gegen diese unteren Mannschaften, da spielt Fortuna halt einen Fußball, der diesem, ja, wie wir ihr gedacht haben, ja, Kaderspieler, den man in bestimmten Situationen bringt, das sind eben die Situationen, die Vincent Vermeil halt herausragen kann. Ja, wo er halt nicht viel Raum vor sich hat, wo er halt am 16er, um den 16er angespielt wird, ja, wo er halt eine große Kopfballstärke ausspielen kann und so weiter und so fort. Und wo auch das System um ihn herum, ja, mit einem sehr starken Zollis, mit Klaus, der auch seine Schwächen hatte in dieser Hinrunde, aber eben auch seine Qualitäten hat, mit diesem sehr starken Zentrum, das lässt ihn halt dann aufscheinen. Und ich glaube, was du dann sagst, ist genau das Ding. Ja, also ich glaube, es ist kein Zufall und ich glaube, es hat sehr viel eben damit zu tun, was Vermeil für ein Spieler ist und in was für Spielsituationen er funktioniert, in was für Spielsituationen er eben auch weniger gut funktioniert. Ja, trotzdem ist er halt natürlich der Unterschiedsspieler der Fortuna, und keiner von uns hätte das erwartet, was er
In der
in
Form.
der Form,
Ja,
was
voll.
er halt leistet. Ja, und ich glaube, das ist aber ein wichtiger Faktor. Und deshalb würde ich halt sagen, naja, wird es eine Regression zur Mitte geben und so? Ja. Klar, werden die Expected Goals Werte sind natürlich niedriger als das, was die Fortuna da halt geschossen hat. Das hat sehr viel mit Vincent Vermeil zu tun. Aber ich glaube, ne, dass halt zumindest gegen die unteren Mannschaften, warum sollte er da schlechter funktionieren? Ja, das kann man ja auch positiv sehen. Ja, also gegen die Hälfte der Mannschaften wird er halt nach wie
Ist
vor
er
funktionieren,
ja.
glaube ich, in der Rückrunde auch. Das Problem ist, wir müssen vielleicht einen anderen Weg finden gegen die Spitzenmannschaften.
Ja, das müssen wir ja offensichtlich.
Da muss man ja, da muss man ja auch sagen,
Ansonsten wird man nicht
sonst wird
selber
man
da
nicht.
oben bleiben, ja.
Aber da muss man ja auch sagen, also da kommen wir auch bestimmt später noch zu, das scheint ja auch die Sichtweise der sportlichen Führung zu sein. dass man da ja auf jeden Fall auch nochmal irgendwie Personal irgendwie nachlegen sollte, gerade auf dieser Position, ja, um vielleicht da noch einen anderen Stürmertyp halt zu haben, der gegen, der dann eben auch gegen die ersten 6, 7, 8 Mannschaften der Tabelle gut zurechtkommt, wenn der Weg zum Tor eben weiter ist, wenn man vielleicht noch die 1, 2 Zehntelsekunden weniger Reaktionszeit halt irgendwie hat.
Ja, und wenn du halt Innenverteidiger hast, die halt dir auf den Schlappen stehen und ein gutes Stellungsspiel haben und so.
Ja.
Soll gar nicht schlecht reden, dass er sehr, sehr viel, sehr, sehr gut gemacht hat und so, aber
nee, überhaupt nicht.
Ja, ein interessantes Henne-Ei-Theorem.
Und ich glaube, darüber kann man halt auch so ein bisschen das, was danach noch passiert, erklären. Dieses 1-1 gegen Osnabrück, das fasse ich jetzt mal zusammen, das passiert halt mal, auch wenn es sehr ärgerlich war, weil man halt nicht, weil halt Osnabrück nicht so die überragende Mannschaft ist, und so weiter und so fort, wenn man halt verpasst hat, das zweite Tor zu machen, weil man auch nicht so gut war an dem Tag, und dann halt kriegt man die Bude. Man kann aber halt, und dann kommt, glaube ich, ein ganz wichtiger Faktor, wenn es um diese Mannschaft geht, ja, denn man kann denen halt vielleicht mal ein paar Sachen vorwerfen, aber es ist natürlich nicht so, als ob sie uns nicht begeistert hätten, ja, und als ob sie nicht irgendwie Charakter gezeigt hätten und als ob man diese Mannschaft nicht sehr, sehr lieb gewonnen hätte. Und man kommt eben aus einer Phase gegen dem Spiel gegen Hannover, dann die Niederlage beim HSV, dann dieses sehr unglückliche, aber halt auch nicht komplett unverschuldete 1-1 gegen Osnabrück. Dann steht es halt vor vollem Haus 3-0 zur Halbzeit gegen Kaiserslautern und dann 2-0, ne?
Nein.
Ne, 3-1. Stimmt, 3-1 steht's. Klar, die machen kurz zur Halbzeit noch das Tor. Aber es steht trotzdem 3-1. Es
steht halt 3-0 eben auch mit Zeit.
Ja, genau. Ja. Stimmt. 3-1, aber dann passiert etwas, was man eben in dieser Hinrunde auch sehr häufig gesehen hat. Sie kommen halt zurück.
Ja, aber ist das nicht tatsächlich so, dass diese Aufholjagd gegen den ersten FC Kaiserslautern halt einfach auch ein Schlüsselmoment ist in dieser Hinrunde? Weil wenn das halt nicht passiert, weiß ich nicht, ob es danach noch so häufig passiert.
Für Lautern war es ja offensichtlich
absolut, auch. Glaub, ja. Ein
Moment. Aber für die Fortuna auch, glaube ich auch.
Ja, absolut richtiger Punkt. Ne? Also man sieht ja wirklich, dass da irgendwie anscheinend so viel Energie irgendwie zu beiden Seiten frei wird, Mitte, Ende der ersten Halbzeit in diesem Spiel vor vollem Haus, wo es ja wirklich auch um sehr viel geht, nicht nur sportlich für die Fortuna, um alles an diesem Abend. Und ja, die Lauterer Saison geht dann halt einen anderen Weg als vorher und ja, und die Fortuna entdeckt da halt einfach ganz neue Qualitäten, die wir wirklich nicht von ihr gewohnt sind. Also diese Comeback-Qualitäten, das ist wirklich nichts, was Fortuna in den letzten Jahrzehnten irgendwie aufgezeichnet hätte. Und die Art und Weise ist halt wirklich ganz, ganz herausragend. Und ich dachte gerade in diesem Moment, also ich kann mich da auch noch sehr, sehr gut erinnern, ich glaube nach diesem 1-1 gegen Osnabrück, ich habe mich nie schlechter gefühlt, das Stadion zu verlassen. Und es gab einige schlechte Heimspiele der Fortuna diese Saison. Also ich meine, man ist auf Platz 9 der Heimtabelle nur nach Punkten. Wenn man nach Punkteschnitt geht, weil man ja ein Heimspiel mehr hatte als viele andere, ist man nur auf Platz 10. Also es gab wirklich einige Heimspiele, die irgendwie unerfreulich waren, aber ich fand so dieses 1-1 gegen Osnabrück war eigentlich fast das Schlimmste. Und da hatte man schon das Spiel gegen
Wiesbaden war auch.
Ja, aber nicht auf das Spiel selber, sondern die Art und Weise, wie man aus dem Stadion gegangen ist und was man dann noch so, also die Stimmung, so die es halt hatte. Ich glaube, das war nach diesem Wiesbaden-Spiel eine andere, weil du irgendwie wusstest, okay, hier sind einfach mehr oder weniger alle im Kader verletzt oder krank.
Ja.
So scheiße. Ja, aber whatever, so geht's halt weiter und du wusstest halt eben auch, diese Mannschaft kann zurückkommen.
Mhm.
Und dieses Gefühl hatte ich zum Beispiel, als es 13-0 gegen Kaiserslautern steht, hatte ich das überhaupt nicht.
Mhm.
Also da, und ich hatte das auch in der Halbzeit nicht, da haben wir, glaube ich, ja auch sehr, sehr lange in dem damaligen Podcast drüber geredet, dass die Fortuna dann so schnell, so überzeugend dieses Spiel halt dreht und ich glaube irgendwie schon, keine Ahnung, in der 60., 65. Minute dann halt schon mit 4-3 in Führung liegt und das dann eben auch noch über die Zeit verteidigt bekommt. Das waren einfach ein paar Sachen, die für mich als Fortuna-Fan irgendwie zu viel waren.
Ja, also dass man da halt einfach mal innerhalb von 10 Tagen auch 14 Tore schießt. Also das hätte ich nach dem, wie war das, Block hat Tune immer genannt nach dem Block vorher mit zwei Toren,
Ja.
nicht gedacht, nicht für möglich gehalten, muss ich
Ja.
ganz ehrlich sagen.
Ja, und vor allem, man muss ja nochmal sagen, also das Lautern-Spiel war natürlich auch in der größeren Perspektive schon ein absolutes Highlight der letzten Jahre. Ja,
Ja,
also das
voll.
war ja einfach unfassbar, was die Mannschaft da auf diese unglaubliche Art und Weise hingelegt hat.
Ja, und ich glaube, ja, sorry,
Nee, bitte.
wollte, ja, eben auch, also ich glaube, man hat schon so, ne, weil das finde ich, ist auch ein wichtiger Faktor für mich in dieser Hinrunde. Man hat schon ja durchaus angefangen, diese Mannschaft sehr lieb zu gewinnen, so durch wie sie sich gegeben hat, dadurch, dass man durchaus auch Fußballsachen gesehen hat, die man über die man sich gefreut hat. Also wir sprechen davon, wir haben beim HSV hat Tune quasi einmal zu viel nachgedacht, weil er nicht ja, wissen wir nicht genau, aber so, aber das heißt ja, dass vorher was da war, was uns irgendwie schon sehr gut gefallen hat, so, ne? Und das heißt, da war schon irgendwie was am Schwelen, so an Liebe zwischen Mannschaft und Umfeld und Stadt. Und mit diesem Spiel ist es halt einfach so ein, also dass diese Mannschaft uns das geschenkt hat, quasi als Fans, das ist so der Zusammenschweißmoment, glaube ich, auch.
Also ein Spirit in der Mannschaft kannst du ja auch prima herstellen, wenn du halt einen kleinen Kader hast, ne?
Ja,
Also vielen Dank, Klaus Allofs.
ja, das ist übrigens, ne, wenn wir Bullshit-Bingo spielen wollen, ist das natürlich in einem Club.
Danke.
Den kannst du nicht nur dann auch herstellen, sondern der entsteht ja dann auch, wenn du
Weil
dann
jeder
zum,
gebraucht wird.
ja, weil du weißt ja nicht, wenn ich heute nicht spiele, dann ist ja wahrscheinlich, dass ich nächste Woche
Ja,
aber doch wieder
ja.
spiele. Ja.
Ich habe mir aus guten Gründen diesen Podcast vor dieser Aufnahme noch nicht
Ja, ich
angehört.
will es einfach
Das
immer nur
ist
so
selbst. Ja,
stückchenweise einstreuen. Ich habe mir schon einen verkniffen, den werde ich aber
ja.
noch anbringen.
Ja, und wie gesagt, man schießt dann halt diese, man kann sie nicht mehr zählen, Tore innerhalb von
Ja.
wenigen
Wir
Tagen.
sind über den, sorry.
Ja.
Wir konnten ja nur dann auch 6 Tore schießen, weil wir ja vorher schon mal 3 Tore geschossen hatten, um da überhaupt hinzukommen
Ja, das stimmt.
im DFB-Pokal.
Ja, die erste Runde gegen Tissen sind wir jetzt drüber hin drüber
Ja.
geflogen, das stimmt. Vielleicht über das Spiel gegen Braunschweig fliegen wir auch so ein bisschen drüber, weil die Niederlage lag auch ein Stück weit an der Eintracht aus Braunschweig, die zu diesem Zeitpunkt eher unterirdisch Fußball spielte. Und dann, ja, dieses 6:3 nach Verlängerung in Unterhaching. Ja, diese ersten Halbzeiten der Fortuna, das ist vielleicht das, an dem man arbeiten kann.
Ja.
Ja, da liegt man relativ schnell zurück und kommt dann auch wieder zurück. Ja, mit einem gewissen Kraftaufwand und auch einer damit verbundenen emotionalen schönen Momenten, aber es hätte vielleicht auch nicht nur um die Not getan.
Ja,
Ja.
da kommt dann so langsam diese Phase in der Saison, wo man als Fortuna-Fan ja an die DFL schreiben wollte, dass man die Spiele doch bitte mit 0:1 beginnen dürfte. Ne? Ja.
Ja, und trotzdem finde ich, sind wir da eben auch schon in dieser Phase drin, wo die Mannschaft immer so eine halbe Freikarte bekommt, weil einfach die Verletzungsprobleme
Ja.
schon einfach
Ja.
stärker durchschlagen.
Ja.
Und gerade das Unterhaching-Spiel ist, glaube ich, auch das Spiel, um das herum einmal komplett die Grippe oder was auch
Ja,
immer durch die
ja,
Mannschaft pflügt.
ja.
Und man einfach weiß, okay, jeder, der da halt auf dem Rasen steht, der ist im allerbesten Fall irgendwie nur halb spielfit. Und gerade Johannessen, der da irgendwie auch eingewechselt wird und dem du eigentlich nach 5 Minuten ansehen kannst, dass der eigentlich keine Luft mehr bekommt und der dann trotzdem dieses Spiel irgendwie entscheidet, ist dann da irgendwie ganz symptomatisch für, dass glaube ich ja wirklich dann eben auch dadurch so ein kleiner Schulterschluss irgendwie, der angesprochen wird, dass der einfach irgendwie noch weiter zementiert wird, weil die Mannschaft irgendwie zum einen die Fans halt begeistert mit Toren und mit Leistungen und mit Erfolgen und zum anderen ja, dass eben auch leicht ist, der Mannschaft ist dann irgendwie nachzusehen, dass eben auch viele Sachen nicht funktionieren und nicht gut laufen, weil man es dann ja eben trotzdem und trotz dieser Widrigkeiten dann immer noch schafft, irgendwie diese Spiele halt umzubiegen.
Aber das war doch gegen wen? auch so ein Problem, fand ich. Weil da dieser Schulterschluss schon teilweise da war und man dann halt gesagt hat, ja, scheiß, DFL, warum müssen wir jetzt auch so schnell wieder spielen? Ja, sind jetzt alle krank, aber halt so ein bisschen aus dem Auge verloren wurde. Ja gut, wir haben halt auch einen knappen Kader so, ne?
Ja, also
Ja.
wenn man
Also wir haben das, glaube ich, nie aus dem Koffer. Also Zeugnis, das Internet vergisst nie, wir haben Zeugnis abgelegt.
Also ich glaube halt, dass diese Comebacks oder halt dann diese Spiele im DFB-Pokal einfach dazu geführt hat, dass der Begriff der Klaus-Allofs-Niederlage weniger häufig gefallen ist. Weil nämlich wie in Wiesbaden ist eine Klaus-Allofs-Niederlage. Also das ist jetzt sehr hart und da kommt natürlich auch unser, wenn es um Klaus Allofs geht, manchmal auch etwas populistischer Ansatz, aber wenn am Ende 3 Punkte fehlen zum Aufstieg, dann bin ich derjenige, der sagt, das ist Schuld dieser Kaderzusammensetzung.
Dann kann er mal suchen.
So,
Dann kann er mal suchen, ne?
aber dann, das sind diese Momente, ja. Also das Spiel in Wiesbaden ist auf jeden Fall die Klaus
Ein
Allofs-Niederlage.
Klaus Allofs,
Ja, trotz alledem, auch wenn man dieses Spiel halt verliert, kann man da auch nochmal als Fortuna-Fan festhalten, dass wenn du halt 3:0 zurückliegst und du nicht denkst, okay, der Tag ist komplett gelaufen, sondern schon in dem Augenblick, wo das 1:3 fällt zu dir, denkst du, jawohl, jetzt geht wieder los. Auch wenn es dann nicht passiert. Aber das ist trotzdem was, was diese Mannschaft erreicht hat und dafür bin ich dir unglaublich dankbar.
dann kommt Fürth.
Ich fand das eben, als Lou über Hannover gesprochen hat, habe ich kurz so überlegt, ob ich einen Widerspruch sagen soll, aber du meintest ja, es war die beste Mannschaft, die
In
man in
Düsseldorf.
Düsseldorf gesehen hat,
Ja.
weil ich fand nämlich Fürth
Ja.
ja, schon auch überzeugend.
Aber gegen wen haben, aber mit welcher Mannschaft ist die Fortuna da
Ja, aber
angelaufen?
das
Das
war
ist doch überhaupt gar
trotzdem,
kein Gradmesser gewesen, weil ich finde,
ja,
wenn man
aber
da schaut, also da war ja, das Spiel war insgesamt so vom ganzen Vibe und so, das war von der ersten Minute an eigentlich verloren. Also da hatte ich gar keine Hoffnung so richtig, dass das irgendwie was gibt. Also da lag irgendwie so eine
weil du halt
Schwere
nach
irgendwie
Franken
in diesem
fährst.
Spiel.
Und Fürth holst du halt auch nichts.
Das kommt natürlich dazu, dass du da sowieso irgendwie als mit dieser Mentalität des Bonusspiels irgendwie hinfährst. Aber das war einfach, ich meine, das ist halt auch dieses Spiel, wo am Ende Daniel Thun zweimal wechselt, obwohl die auf dem Feld stehen, kaum noch gerade
Ja.
auslaufen können. Da wurde halt wirklich irgendwie auch teilweise richtig übel durchgetauscht, irgendwie, glaube ich, in der Mannschaft. Die Spieler waren wirklich, glaube ich, am absoluten Limit. Also das
Ja, klar.
war. Also auch wenn ich dir absolut recht geben muss, du hast in diesem Spiel natürlich trotzdem auch gesehen, dass Fürth mit den Mitteln, die sie haben, dass sie das einfach sehr, sehr gut machen und dass die wahrscheinlich genau das, was sie in diesem Spiel gemacht haben, noch bis zum 34. Spieltag irgendwie durchziehen werden. Die werden deswegen nicht, wahrscheinlich nicht Erster oder nicht Zweiter werden, aber die werden bestimmt unter die ersten 5 oder 6 kommen.
Also tatsächlich, klar, man hatte da mit der vollen Kapelle hätte man da vielleicht einen Punkt geholt. So. Aber trotz allem hat man schon gesehen, dass man sich gegen Mannschaften, die da oben drin stehen, halt deutlich schwerer tut. Also ich würde das nicht nur auf die Ausfälle und die Mannschaft an dem Moment beziehen. Also
Wer May fehlte halt, ne? So, aber ja.
ich finde das halt einfach so schwierig, weil irgendwie bei dieser Mannschaft ist es ja einfach so, dadurch, dass eben der Kader so klein ist. Jetzt müsste ich eigentlich auch irgendwie hier, wir müssen eigentlich mal langsam anfangen, hier ein Sparschwein für einzurichten, wenn man das sagt.
Wir können auch einen kurzen trinken. Bei
Aber
jedem.
wenn halt einfach da 3, 4 Spieler fehlen, so, dann merkst du es halt sofort, ne? Also, weil du dann eben sehr, sehr schnell, ja, eben dann wirklich keine Optionen mehr hast. Und das ist halt in anderen Mannschaften ist das eben anders.
Ja, zu Holstein Kiel kommen wir ja noch. Wo der Trainer halt, da kann man natürlich sagen, vielleicht hat er auch eine Struktur aufgebaut, die halt weniger auch von individueller Spielanlage, der, ne, den Vincent Vermey-Faktor hat er vielleicht irgendwie rausgerechnet durch seine Spielanlage der Kieler Trainer, aber der Kader scheint auch ein bisschen tiefer zu sein.
Ja, auf jeden Fall hat die Fortuna es ganz gut geschafft in dieser Saison, dass immer dann, wenn man gedacht hat,
Ja,
so,
jetzt ist es vorbei.
ja, in dieser Saison, ja gut, vielleicht kriegen wir noch mal ein schönes Gratisspiel und ansonsten nehmen wir halt mit, was wir mitnehmen können, dann halt wieder diese Auftritte kommen wie ein 5:3 gegen Schalke 04. Wahnsinniges Spiel, wieder 5 Tore. Übrigens hat man tatsächlich in 3 Spielen 5 Tore geschossen, auch in der Hinrunde, ne? Also das
Ja.
muss man erstmal machen.
Habe ich jetzt auch ehrlicherweise nicht nachgeschaut, aber vielleicht möchte das jemand tun, der uns zuhört. Aber ich bin mir eigentlich auch sehr sicher, dass das Fortuna in den letzten 20 Jahren nicht gemacht hat. 20 ist vielleicht ein bisschen hoch, aber seit sie aus der Oberliga wieder hochgekommen sind, ist das, glaube ich, also ist das nicht passiert. Fortuna ist immer eine Mannschaft gewesen, die mit wenig Toren ihre Spiele gewonnen hat. Also da müsste ich mich jetzt schon sehr täuschen. Auch in den beiden Aufstiegssaisons ist das nicht passiert. Wäre ich mir sehr, sehr sicher.
Ja,
Da
scheint
spielt
immer
aber
viel.
die Fortuna halt stabil gegen nicht überzeugende Mannschaften, Schalke und Nürnberg, die trifft man halt. Aber auch das hat man ja gesehen. Die Fortuna, wenn der Gegner halt was anbietet, ja, und vor allem die Mannschaften in der zweiten Hälfte, Tabellenhälfte der zweiten Liga, bieten gerne mal was an, dann nutzt die Fortuna es halt gnadenlos aus und trifft.
Na.
Ja, das Spiel gegen Schalke, eine der absurdesten ersten Halbzeiten einer gegnerischen Mannschaft, die ich seit langem gesehen habe, knallhart ausgenutzt. Natürlich kommt man dann halt ein bisschen ins Schleudern, ja. Aber trotzdem. Da kann man aber auch sagen, für solche Situationen, da hat der Kader wiederum aber schon Möglichkeiten, nämlich mit Denis Jastremski und Jürgen Niemitz hat man halt immerhin die Geschwindigkeit auf der Bank sitzen. Man hat sie nach wie vor nicht unbedingt in der Startelf, aber zumindest auf der Bank kann man sie
Beziehungsweise
bringen.
funktioniert es in der Startelf halt einfach immer wieder nicht.
Ja,
Also
genau, das
niemand
sind halt keine
versucht es ja.
Startelf-Spieler.
Gegen Fürth haben wir gerade
Ja,
gesehen,
ja.
Jastremski war in der Startelf. Also aus
Aber der rotiert
der
halt
Not
nicht rein,
geboren.
sondern das ist
Ja.
halt ein Kaderspieler, der dann halt von Anfang an spielen muss
Ja.
und nicht jemand, der es sich durch gute Trainingsleistungen verdient hat,
Ja.
zur List vorgezogen zu werden oder so.
Genau, aber auf jeden Fall ist das ja auch jetzt gerade der Punkt, wo wir in den Nimiec-Wochen dann sind, wo er dann immer wieder reingeworfen wird und sein Tor slash seine Tore wie im DFB-Pokal gegen Magdeburg schießt und ja.
Jonas Nimitz ist der Spieler, und da sind, glaube ich, in der Statistik gar nicht diese DFB-Pokal-Sachen drin, der den auf 90 Minuten hochgerechnet höchsten XG-Wert hat. Und
Aha.
zwar deutlich. Also wenn man, das ist natürlich so
Der
ein,
Liga,
nee, der Fortuna.
der Fortuna.
Ja, also derjenige, der quasi, wenn er auf dem Platz steht, halt in sehr gute Abschlusspositionen kommt. Das überrascht jetzt auch nicht, ne, weil man ja weiß, wann er auf den Platz kommt, ja, um das Spiel dann halt zu closen, wie wir das ja etabliert haben. Und halt dann natürlich auch die guten Abschlusssituationen hat, wo er halt gute Expected Goals Chancen hat. Und dementsprechend, und übrigens, wer ist derjenige mit den höchsten Expected Assists Werten der Fortuna? Sowohl auf 90 Minuten hochgerechnet, als aber auch tatsächlich
Schinter.
ich würde sagen, Johannesson.
Denis Jastremski.
Wow,
Also der scheint in Situationen Vorlagen zu geben. Das hat mich auch sehr überrascht, aber
aber
Schinter.
was heißt Expected Assists? Weil das ist ja eigentlich vielleicht genau dieselbe Thematik wie bei Niemitz. Kommt halt einfach spät auf den Platz.
Ja,
Es ist halt offen, es
klar.
geht dann mit hohem Tempo nach vorne. So, da gibt es ja schon viele, viele Aktionen. Das rechnest du dann halt hoch auf die Spielzeit. Der
Ja.
hat halt nicht so viele Spielzeit gesehen. Und was dann eben auch dazu kommt, warum er halt nicht die echten Assists hat, ist halt, dass diese Assists, die er dann halt gibt, der kommt halt in die Situation. Aber die Pässe, die er dann spielt, die Flanken, die er schlägt, sind halt scheiße.
Ja, der hat halt sowohl den höchsten Wert, wenn du es hochrechnest, aber halt auch quasi, wenn du nur das nimmst, was er halt in der Zeit sich zusammengespielt hat. Und da ist aber genau der Punkt. Ja, also das halt sagt nicht, wie gut halt dieser Assistent de facto ist oder wie gut er hätte sein können in der Situation.
Aber
Halt
ist er
Ausnahmen.
das, der verkackt, oder der dann den Assist bekommt und
Ich
verkackt?
glaube, das kann man an der Statistik selber nicht sagen. Ich glaube,
Ah,
es können beide sein.
naja, das ist
Ja,
interessant.
Na, ich sag mal nur, wenn wir uns jetzt mal die Statistiken angucken und das und unser Auge nochmal irgendwie bemühen, wenn dann halt Jastremski den, ich meine, wenn der halt auf Vincent Vermey passt, so, wer soll's dann verkacken? Vermey macht halt jedes Ding rein.
Ja, aber ich
Also
finde
ich.
halt, man kann das jetzt so sagen, naja, ne, vielleicht nicht idealer Fußballer, aber eigentlich zeigt für mich diese Statistik nämlich genau das Gegenteil. dass da halt, dafür ist er da. Ja, und das macht er hervorragend. Auch der Johann Niemetz natürlich, über den wir gar nicht genug positiv reden können. Das sind so Transfers, die machen Sinn, die sind gut, ja, die zu haben und dann aber halt noch ein paar Spieler dazu, das wäre gut. Ja, aber das muss man natürlich auch positiv sehen. Es ist gut, dass man eben solche Spieler hat, die man in gewissen Situationen einfach reinbringen kann und die dann halt das auch auf den Platz bringen, ja. Was sie dann machen können.
Absolut, ich finde auch, dass man das immer sehr, sehr hoch wertschätzen könnte, wenn Spieler erstmal in diese gefährlichen Positionen und in die gefährlichen Räume kommen. Und wenn da halt nichts bei rausspringt, dann hast du halt immer noch die Chance, dass sich das halt irgendwann ändert. Ne? Also vielleicht kann man das auch wieder ganz gut mit Vincent Vermey halt irgendwie vergleichen. Da kann es auch einfach mal sein, dass mal für ein halbes Jahr irgendwo der Knoten total platzt. Und vielleicht ist das ja auch irgendwie bei Dennis Jastremski jetzt einfach in der Rückrunde so. Er kommt anscheinend in die gefährlichen Räume und kommt in die gefährlichen Situationen und vielleicht springt er einfach in der Rückrunde ein bisschen mehr bei raus.
Und er ist ja auch trotzdem, also auch wenn bei ihm jetzt keine direkten Assists und so, oder ich weiß gar nicht, hat er doch bestimmt, ich kenne jetzt nicht
die Statistik. Ja.
So, aber auch da kann man ja sagen, ist dann vielleicht ein bisschen das der schnellste Spieler der Fortuna. Die Fortuna weiß Bescheid. Der Hund ist gerade ein bisschen.
Ich bin kein Fan von Dennis Jastremski.
Ja.
Und des Nachbarn.
So, der Gegner weiß auch, wenn der auf dem Platz steht, dann muss man gucken, dass der einem nicht stiften geht. Und so, und das macht dann vielleicht wieder Räume woanders auf und so. Und das findet sich dann nicht in der Expected Assist Statistik wieder, sondern ist dann trotzdem ein weiterer Wert, den er hat.
Ja, der geht weite Wege, wie die Fortuna insgesamt.
Ja,
also Fortuna ja topfit und am zweiten Platz der Lauf. Und auch bei intensiven Läufen und Ähnlichem wollte ich nur mal eben eingestreut haben.
Ja, also auch das ist doch ein Punkt, den wir nicht unbedingt haben kommen sehen, oder?
Dass Fortuna
Zweiter in der Laufstatistik ist.
Ja.
Also das ist ja eigentlich eher ein Punkt, den wir, glaube ich, in den letzten Jahren immer kritisiert haben.
Ja.
Dann ist Fortuna da schon auch graduell eigentlich die letzten Jahre immer ein bisschen besser geworden. Aber Rang 2, finde ich, ist schon auch was man irgendwie wirklich nochmal herausheben kann.
Also, und haben sich ja auch mit Yannick Engelhardt eine Pferdelunge eingekauft. So, ne? Also der reißt ja auch ordentlich und zwar sinnvolle Kilometer ab und ist deshalb sehr präsent. Auch eine absolute Entdeckung.
Ich zeig mal eben dem Hund, dass kein Einbrecher gekommen ist. Kann ich gerne noch
ein Bier mitbringen.
Ja. Kann ich gerne noch ein Bier mitbringen, wenn ihr
wollt. Ja, gerne. Ja, gerne. Wenn wir schon bei Yannick Engelhardt sind, mein Lieblings-Fun-Fact zu Yannick Engelhardt ist ja, dass er auf einem zwar geteilten, aber auf dem ersten Platz steht in der Liga bei Spielern mit Alu-Treffern. Also da ist auf jeden Fall auch Raum nach oben. Generell ganz witzig,
Fortuna auf Platz 1.
Ja. Auf Platz 1 bei den Alu-Treffern steht. Also ich finde auch, generell, wenn man so ein bisschen durch diese ganzen Statistiken pflügt, es gibt viele Sachen wie diese unfassbar gute Verwertungsstatistik der Großchancen im Allgemeinen, aber auch im Speziellen bei Vincent Vermey, aber eben auch andere, also die darauf hindeuten, dass da schon Regression zur Mitte halt kommen könnte, dass die Fortuna vielleicht etwas schwächer wird an gewissen Stellen. Es gibt aber eben auch diese Punkte, wie zum Beispiel die Alu-Treffer und noch viele andere Sachen, wie zum Beispiel die Heimspiele, dass man die nicht so erfolgreich gestaltet, wo ich halt denke, okay, da ist noch super viel Raum nach oben eigentlich. Und dann, wenn ich mir das durchlese, bin ich wiederum sehr optimistisch, dass eigentlich die Fortuna wirklich nochmal eine Schippe drauflegen kann in der Rückrunde. Und da ist halt eben, ja genau, diese Statistik mit den Alu-Treffern einer der Punkte.
Genau, ist ja nicht nur Yannick Engelhardt, aber er teilt sich ja den ersten Platz mit Christoph Zolis und dann kommt Emma Joa und...
Ja. Soll ich euch sagen, wollt's euch...
Bierlieferung, der Hund kommt zurück.
Wir sind ja quasi jetzt schon so ein bisschen, ist nicht der Ausblick auf die Rückrunde, aber wir vermischen das jetzt gerade. Es gibt einen Bereich, wo die Fortuna sich eigentlich aus Vereinstradition sehr stark verbessern muss. Und das ist, wie man Torschussvorlagen kreiert. Und da ist die Fortuna, wenn es darum geht, der Einwurf hat bei der Fortuna nach keine einzige Torschussvorlage kreiert. Und das bei einer Mannschaft, einem Verein, ne?
Von Harald Kartemann.
Ja.
Und also, Emma Io, das kann doch nur daran liegen, dass Emma immer auf positionsfremd eingesetzt wird, sonst würden seine Einwürfe.
Also das Einwurftraining sollte da deutlich verbessert werden, um nämlich perspektivisch andere Regressionen zur Mitte einzufangen. Das ist meine große steile These, die ich jetzt schon sehr früh bringe.
Man nimmt sich aber einfach vielleicht mit den Einwürfen für die ganz besonders wichtigen Momente auf. Also mir fällt natürlich das Siegtor von Niemetz gegen Magdeburg ein. Auch wenn man da sagen muss, dass dieses Tor direkt nach einem Einwurf fällt. Also im Pokal, meine ich natürlich. Ja. Das ist jetzt eben nicht in dieser Ligastatistik.
Genau.
Taucht das natürlich nicht auf. Aber das fällt natürlich auch nicht, weil man da so eine unglaublich clevere, so einen unglaublich cleveren Ablauf hat, sondern einfach, weil die Magdeburger sich dumm anstellen. Aber immerhin hat man das geschafft.
Ich meine, das ist jetzt auch das Fantastische, dass wir jetzt einfach mehr oder weniger über dieses 0:5 in Nürnberg, da gehen wir jetzt einfach mal drüber. Ja, also es ist nicht mal ein Highlight dieser Hinrunde, danach kommt nämlich dieses Pokalspiel in Magdeburg. Ja, es ist eine absurde Hinrunde, dieser Fortuna.
Ja.
Ja, so viel wir gerne ja auch geschimpft haben und
ein
so.
Dinger von Vermey halt auch.
Ja. Wahnsinn. Aber das steht eigentlich dafür, dass wir jetzt über dieses Spiel in Nürnberg nicht groß reden brauchen.
Nein, aber was sich ja so ein bisschen abzeichnet, ist, dass die Ausschläge in beide Richtungen immer so sehr zuverlässig kommen. Das ist so eigentlich das Zuverlässigste bei der Fortuna. Nachdem man in letzter Minute gegen Magdeburg das Spiel dreht, im Pokal noch drin ist, zwei Spiele mit eigenen 5 Toren gewonnen hat, da muss natürlich jetzt der Ausschlag in die andere Richtung kommen und es folgt das Spiel gegen Holstein Kiel, dass man dann halt 0:1 verliert.
Ja. Das hat einen wieder so ein bisschen geerdet, weil nach diesem 1:2 in Magdeburg lief man ja quasi schon ohne Hose durch Köln. Das war schon.
Und schon ein Trikot trotzdem unter der Jacke.
aber das war schon ein weiteres absolutes Highlight dieser nicht highlightarmen Hinrunde. Keine Ahnung, diese 5 Minuten. Ja, weiß ich nicht. Ja, was man damit noch anfangen kann, emotional, aber das war auch, ja. Es ist eigentlich durch die Sprache gar nicht zu erklären. Es muss in Banalitäten und belanglosen Begriffen dafür enden, wenn man versucht, das zu beschreiben, was Jonas jetzt da geleistet hat.
Ja, und weil es halt eben nicht nur diese pure Euphorie ist, die einen da irgendwie kickt und die einfach da genau
aber schon so auch.
Das nee, absolut. Das auf der einen Seite, die einem da irgendwie so genau das gibt irgendwie, weswegen man sich ja die ganzen Auswärtsreisen nach Paderborn und was weiß ich was noch irgendwie alles irgendwie antut. So genau für solche Spiele macht man das ja irgendwie und für diese Momente der kurzen Euphorie, aber eben auch, und das sage ich jetzt auch schon zum dritten Mal, glaube ich, heute Abend, weil einfach dieses, weil er ja auch einfach ein Stück Fortuna-Fan-Identität zertrümmert wird. Indem die einfach nochmal
rücksichtslos,
nochmal klar vor Augen geführt wird, dass dein Verein jetzt einer von den Gewinnern ist. Also, dass dein Verein in der Lage ist, in solchen Momenten halt irgendwie noch zurückzuschlagen, wenn der Gegner es halt anbietet.
Und deshalb lehnt sich Lou dann bei so 0:1 Niederlagen gegen den SV Holstein Kiel genüsslich zurück und sagt, das ist wieder meine Fortuna.
Ja. So ein Eiertor von Luis Holtby, das ist genau das. Dafür lebe ich.
Notenbester Spieler, Feldspieler.
Ja, die sind halt auch ganz, ganz gut. Kieler, vielleicht könnte man da darüber nochmal diskutieren, ob dieses mit Hannover 96, was Lou gesagt hat, so stimmt, aber.
Naja, aber bei Hannover ist ja seitdem.
Ja, für den Moment, genau.
In dieser Momentaufnahme waren sie
auch
auf Augenhöhe. So. Und Holstein Kiel war auch auf Augenhöhe. Bei denen geht das halt jetzt erst nach der Hinrunde.
Also ich fand Holstein Kiel halt in Düsseldorf halt besser.
Am Ende bricht die Fortuna sie alle. Egal.
Ja,
wie das Spiel ausgeht.
Also trotzdem ist mein Eindruck, dass bei der Fortuna einfach am Ende dieser Hinrunde mit diesem Kader, der aus dem letzten Loch pfeift, dass da einfach nicht mehr genug Energie da ist, dass der Kader aus dem letzten Loch pfeift und dass sich so halt dann einfach in den letzten beiden Spielen diese drei schlechten Halbzeiten erklären lassen, von denen mit Sicherheit die erste gegen Magdeburg nochmal besonders hervorzuheben ist. So, vielleicht war das sogar die schlechteste Halbzeit in der ganzen Saison oder
Der
sogar mit
vierten Halbzeit,
Sicherheit.
meinst du, oder?
Nee, 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 17. Spieltag.
Aber ich würde jetzt nur mal ganz kurz zu Kiel sagen, es war aber keine Klaus-Allofs-Niederlage. Also,
Nee.
hm? Also Kiel
Ja,
halt
doch.
schon richtig gut ist.
Das, ja, aber es ist trotzdem eine Klaus-Allofs-Niederlage um die Ecke. Und zwar nicht, weil du halt irgendwie nur B-Jugendliche starten lassen musst in dem Spiel, aber weil einfach an diesem Tag, und das merkt man ja eigentlich spätestens ab dem Platzverweis gegen Klaus, Thune hat ja sogar gesagt, man hat sogar noch früher gemerkt, also ab dem vermeintlichen Platzverweis gegen Felix Klaus, dass man einfach nicht in der Lage ist, komplett auf 100% Energie hochzufahren. Also so ein bisschen so
Ja.
wie wenn du halt irgendwie Leistungssport machst und irgendwie merkst, so krass, mein Puls geht irgendwie nicht über 130 oder so oder 140. Und das Gefühl hatte ich irgendwie an dem Tag, ne? Dass man halt irgendwie sprinten möchte und du merkst so, nee, es geht einfach nicht, mein Puls geht einfach gar nicht hoch genug.
Ja, okay. Und das hat man gegen Magdeburg dann auch in der ersten Halbzeit, aber zum Glück spielt man gegen Magdeburg. Die bieten dann einem immer noch trotzdem noch was an. Und natürlich dreht man das dann. Aber darüber haben wir ja jüngst erst gesprochen, ich glaube.
Ja. Welche zwei Spieler haben 20 Mal im Kader und 20 Mal auf dem Platz gestanden in der Hinrunde? Weil wir haben ja auch bei dem kleinen Kader trotzdem eine Fluktuation gehabt durch die ganze Verletzung.
Kastenmeier, Siebert.
Nee.
Hey, Kastenmeier hat ja.
Ach ja, Pokal nicht gespielt.
Ja.
Siebert.
Und
Der weiß.
Klaus.
Klaus.
Das ist halt auch was, ne?
Ja.
Da muss man auch sagen, der hat ja auch immer mal wieder wegen Verletzungen gefehlt, seit er da ist, aber
Aber jetzt
insgesamt
halt nicht.
doch relativ
Jetzt
wenig.
nicht.
Und
Genau.
speziell dann
Ja.
jetzt nochmal finde ich auch, dass man da irgendwie merkt, so, das ist einfach eine Verlässlichkeit, ne?
Ja.
Und da kann man auch wirklich nur beten, dass das so bleibt, weil wer ist der erste Ersatz für Klaus auf der rechten Seite?
Ich würde da halt nochmal davor schalten. Es ist eine Verlässlichkeit, aber eigentlich finde ich darin sogar eine Enttäuschung verborgen. Weil ich denke mir, Felix Klaus ist ein teurer Spieler. Wir haben dafür Ablöse bezahlt, der kriegt viel Gehalt. Und daran musst du ihn halt messen. Vielleicht nicht ihn persönlich als Menschen oder als
Ja.
Sportler, sondern halt die Entscheidung, ihn zu holen. Und er hat immer mal wieder bei der Leistungsträger, und dann waren halt Verletzungen dabei, die ihn rausgenommen haben. Aber er ist halt ein konstant guter Spieler und es ist auch gut, dass er da ist, ja. Aber er hat jetzt nicht aufgrund dieser Konstanz, die er da ist, halt plötzlich gezeigt, dass er halt der entscheidende Leistungsträger ist, der er eigentlich sein müsste.
Da rennst du bei mir
Ja,
offene offene Türen ein,
schon
das ist ja
Tore
klar.
ein.
Also
Das ist ein
Transfer, der ganz klar für die falschen Entscheidungen steht, die man halt in den letzten Jahren getroffen hat und die dafür gesorgt haben, warum man in so einer finanziellen Schieflage ist. Und das ist ein hochgradig ineffizienter Transfer. Trotzdem muss man sagen, wenn man halt Felix Klaus nicht hätte, der halt wenigstens verlässlich ist, hätte man halt noch viel, viel größere Probleme, weil der muss einfach in dieser Saison die Last auf rechts eigentlich mehr oder weniger alleine schultern. Und Gott sei Dank hat er, wie Tim es gerade gesagt hat, Gott sei Dank hat das getan.
Und es
Hat auch die
funktioniert.
meisten, also kann man sich streiten drüber, ob man lieber deutlich weniger gesehen hätte, aber die meisten Torabschlüsse.
Ja.
Und das finde ich auch, das ist auch eine von zwei Statistiken, die ich sehr interessant finde. Der war sogar lange Zeit, glaube ich, immer unter den Top 3 in der Liga. Das ist ja jetzt in den letzten beiden Spielen ist er da ein bisschen runtergeplumpst. Das ist halt auch was, wo man sagen muss, okay, da sieht man auch, finde ich, wieder viel, genau wie bei dieser anderen Statistik, die ich gleich noch nennen werde, dass halt bei der Fortuna schon kein absolut 100% kohärenter Plan halt vorliegt. Weil dass man halt, glaube ich, einen Felix Klaus in Abschlusssituationen bringen will, das ist eigentlich genau das, was man nicht haben will, weil der halt ja so, auch letzte Saison schon sehr, sehr ineffizient im Abschluss gewesen ist. Und warum sollte man es gerade bei ihm versuchen? Der kommt halt in diese Abschlusssituationen, weil man ihm, glaube ich, am meisten Raum lässt, weil alle anderen halt wirklich gefährlich sind um ihn herum im Abschluss. Und es gibt eben noch diese andere Statistik. Auch da, das ist Emma Ior, der lange unter den Top 3 Spielern der Liga war, bei geschlagenen Flanken. Und auch der ist jetzt erst ganz am Ende in den letzten beiden Spielen, da ist, glaube ich, noch auf Platz 5 oder 6 runtergefallen oder so. Aber auch da kann man sagen, okay, das ist mit Sicherheit nicht by Design. Es ist nicht so, dass man sagt, wie schaffen wir es, Emmanuel Ijoa von der meistens ja Linksverteidigerposition und der war vor allen Dingen da so weit oben, als er links gespielt hat, wie schaffen wir es,
Ihn als Flanken zu bringen.
den zum Flanken zu bringen. So, das ist mit Sicherheit genau das, was man nicht haben wollte. Das ist eine absolute, das ist dann irgendwie immer so ein Notausgang, den man halt irgendwie noch nehmen kann und was Emma Ioa auch sehr, sehr gut macht, weil der holt in 2 von 3 dieser Situationen, nimmt er den Kopf runter, geht zur
Ecke
Grundlinie und
raus.
schießt dem Gegenspieler ans Schienbein und es gibt eine Ecke, was halt hervorragend ist, wenn dein Angriff eigentlich tot ist. Aber das ist nichts, glaube ich, was man als Fortuna halt eigentlich erreichen will. Und ja, zeigt halt wirklich dann sehr, sehr deutlich, dass schon auch viel einfach dann auf Zufall und
Individuelle.
auf individuelle Klasse halt eben ausgerichtet ist.
Es ist, glaube ich, halt auch ein Resultat, vielleicht ist es auch ein Resultat dessen, was halt dieses Ungleichgewicht zwischen links und rechts ausmacht. Also das, ich habe dazu auch, wir machen jetzt, wir sind in der Statistikabteilung dieses Segments angekommen. Ich finde es interessant, wie die nach vorne kommen, die Fortuna. Also es gibt zwei Arten, die man vergleichen kann. Das eine sind die Progressive Carries, also ein Spieler mit Ball am Fuß läuft und macht damit Raum gut, oder die Progressive Passes, also man macht den Raum mit dem Pass gut. Und alle, die halt die Top-Zahlen der Progressive Carries haben, kommen auch über links. Ioa mit weitem Abstand, danach kommt
Richtig
Gavori und dann
überraschend.
Solis. Ja, also die haben den Ball am Fuß und müssen damit laufen, weil halt, und auf der rechten Seite ist derjenige, der die meisten Progressive Passes hat, ist Zimbo. Und obwohl er ja halt dann verletzt war, ja, danach halt De Weijs, der so ein bisschen halb links spielt hinten, und halt Johannesson. Ja, also ich würde halt auch sagen, es liegt auch ein bisschen daran, wie auf den beiden Seiten gespielt wird. Und auf der linken Seite gibt es halt ein Ungleichgewicht, wie man halt, was man da halt macht. Da macht man halt viel mit individueller Klasse, eben vor allem von Ijoa und von Solis. Ja, wir haben diese Szenen vor uns. Wir wissen, wie Ijoa an den Spielern vorbeizieht. Und wir sehen halt Solis, wie er halt dann noch reinzieht und so weiter und so fort. Und ich glaube
Robben an
halt,
der Ostsee.
Robben an der Ostsee. Genau. Und das kann halt, glaube ich, auch etwas damit zu tun haben, warum dann Klaus anders in Positionen kommt oder halt mehr in Abschlusssituationen kommt, weil er halt weniger halt an den Leuten vorbeilaufen muss, sondern er kriegt mal einen Pass. Er ist mal eine Passstaffette eingebunden, was, glaube ich, immer der bessere Weg ist und auch zu mehr Abschlüssen führt, als wenn du halt sagst, so, jetzt müssen wir mal 2 Spielleute austanzen, ne? Und ich glaube, das ist so ein Ungleichgewicht dieser Seiten, das eben sich darin widerspiegeln kann, warum eben Felix Klaus plötzlich diese mehr Abschlüsse hat, als er das vielleicht haben sollte. Ja, kann man darüber diskutieren, aber.
Ja, und dass er ja tatsächlich auch in den Spielen, wo viele Angriffe der Fortuna mehr sogar durchs Zentrum gelaufen sind, sehr oft auch gar nicht mehr so weit außen gespielt hat,
Ja,
sondern
das
sehr oft
stimmt.
auch sehr zentral gespielt hat.
Ja, es hängt, glaube ich, auch viel damit zusammen, dass eben von links so viel geflankt wird, ne? Weil ich glaube, jetzt alleine durch die letzten Spiele ist mittlerweile auch Nicola Gavori fast auf Höhe von Emma gezogen bei den Flanken. Also Fortuna ist ja auch immer noch, glaube ich, jetzt hinter Hertha immer noch Nummer 2 der Mannschaften, die Flanken, oder
Ich
wenigstens
glaube,
Nummer
sie waren
3.
mal
Immer
Erster.
noch. Immer noch Nummer 1, ja.
Ja, sie
Wirklich?
sind Flankenerster.
Immer noch?
Ja.
Meine Güte.
Flankenherbstmeister.
Ja, Flankenherbstmeister. Hervorragend.
Ja.
Ja, sagt halt sehr, sehr viel aus, aber dass halt diese Flanken eben vor allen Dingen von der Linksverteidigerposition
Ja.
kommen und da man ja eben in der Mitte halt meistens wirklich nur Vincent Vermey hat und man ja eigentlich, wenn halt dann noch Spieler aus der Mitte die Strafraumbesetzung machen, machen sie das ja weniger, indem sie auf Höhe vom Mittelstürmer vorstoßen, sondern eher, dass sie dann halt einfach eher auf den Flachpass warten und das heißt, wenn du die Flanke, ne, du hast halt dann eigentlich nur die Option, auf Vermeid zu spielen, der halt gegen 2 oder 3 steht, oder du spielst die Flanke halt eben länger, direkt auf die rechte Flügelposition, wo dann halt Felix Klaus einläuft. Und
Oder
da.
Günther Appelkamp teilweise auch, also diese weiten Flanken, die dann nochmal abtropfen gelassen werden, also das haben wir jetzt schon häufiger gesehen.
Denke jetzt gerade an Dennis Jastrzębski mit der Flanke, die er auf jeden Fall zur Gewalt hat gegen Magdeburg.
Ja, sicher, natürlich.
Aber ich glaube, auch das ist ja by Design, weil was die Fortuna halt auch stärker macht als die meisten, ist halt
Ja.
Seitenverlagerung. Und diese Seitenverlagerungen gehen aber von
Genau.
rechts nach links.
Ja, das stimmt.
Ja, also ne, man hat den Ball rechts und dann Oder halt, ne, den Mittelfeldspieler verlagern dann über auf links. Ja, auch da können wir, haben wir vor unserem inneren Auge diese Bälle, die dann halt Zollis bekommen soll. Das ist ja auch okay, ne? Das kann man ja so machen. Ob dann halt tatsächlich das, dann die Flanke immer halt die sinnvollste Resultat ist, wenn man so eine Seitenverlagerung auch schon hinbekommen hat, was ja auch eine sehr, sehr sinnvolle Art und Weise ist, den gegnerischen Defensivblock auseinanderzuspielen. Das haben wir mal dahingestellt.
Ja, Device spielt schon auch hin und wieder von links, aber natürlich deutlich weiter hinten diese Verlagerung auf die rechte
Seite. Ja, das sind
eher in der Spieleröffnung.
Da habe ich natürlich auch die passende Statistik zu. Raumgewinnende Pässe erhalten, also ne, die langen Bälle kriegen, das ist nämlich vor allem Felix Klaus. Ja. 115 bekommt er, Zollis 103, Vincent Vermeer 64. Mhm. Ja, also da sehen wir, das sind nicht nur die Bälle von Device, das sind natürlich auch die Bälle von Carsten Meyer. Ja, ja, über den wir jetzt noch gar nicht so groß gesprochen haben, was ein gutes Zeichen sein mag. Aber ja.
Wir waren von Felix Klaus in dieses Segment gekommen, ja, ja. Und ich möchte jetzt tatsächlich, dass wir dann noch mal kurz erwähnen, Jamil Siebert war der andere Spieler, der im Spiel gespielt hat.
Hab und
ich muss tatsächlich sagen, toll, dass das so funktioniert hat. Ja. Ich glaube, das hat so funktioniert, wie wir es uns vielleicht vor der Saison gewünscht hätten, weil das natürlich ja auch immer schön ist mit Identifikation und Ähnlichem, wie man sich das als Fan wünscht. Jamil Siebert hat eine bärenstarke Hinrunde gespielt.
Also ich habe das ja kommen sehen, das könnt ihr auch gerne nachhören in der Folge, in der wir vom Spiel gegen von Osnabrück gegen Viktoria Köln, da war schon ganz klar, der Junge wird uns reißen.
Ja, es ist vielleicht wirklich nicht gänzlich überraschend gekommen. Aber es ist schon einfach das Best-Case-Szenario gewesen. Und wir können uns da auch einfach unglaublich glücklich schätzen, dass Siebert einfach ab dem ersten Moment, wo es sein müsste, dass er halt gewesen ist. Ja. Und jetzt auch einfach aus dieser Innenverteidigung nicht mehr wegzudenken ist. Ne? Also, und das dann, also ich, und der auch wirklich sehr, sehr gut mit Device halt harmoniert hat. Ne? Also ich meine, wir können ja auch wirklich einfach erstmal festhalten, der hat jetzt diesen Platz halt sicher und anders als Device, der auch ganz sicher wieder auf dem Niveau ist, des ersten Halbjahres, das er bei der Fortuna gehabt hat, bevor man ihn fest verpflichtet hat, genau wie Vincent Vermeer, glaube ich, auch irgendwie unter den besten 5 oder 6 Spielern, Feldspielern bei den Kickernoten, das sagt sehr, sehr viel aus, die haben sich halt, also kann man ja schon sagen, wenn man da immer ein bisschen drüber lachen muss, auf 17 Spiele,
weil es dir gerade reinpasst, ja. Genau,
ich wusste nicht, wie du das gerade meintest, ob du es ernst meintest.
Ja, naja, ich glaube schon, dass das ja eine gewisse Aussage hat, dieser Wert. Aber ich glaube, man, also es passt halt wirklich ganz gut zusammen, weil Device ist einfach die absolute Verlässlichkeit in Person. Der hatte, glaube ich, eine Mini-Phase, finde ich, so zur Mitte der Runde, so wie in Wiesbaden, Kaiserslautern, wo er halt ein paar Mal nicht so ganz glücklich aussieht, aber ansonsten einfach wie ein Uhrwerk, immer eine konstante Leistung. Und bei Siebert ist es halt, finde ich, ein bisschen anders. Da sieht man halt, dass er, glaube ich, das viel höhere Potenzial noch hat. Wenn Siebert gut gespielt hat, hat er wesentlich besser nochmal gespielt, wesentlich auffälliger gespielt, hatte aber auch schon irgendwie mehr Unsicherheiten drin, was jetzt gar nicht der Leistung irgendwie Abbruch tun soll, sondern ja auch das vielleicht einer der Punkte, wenn wir es positiv drehen wollen. Ich kann mir gut vorstellen, dass Jamil Siebert diese paar Unsicherheiten, die er halt immer mal wieder gehabt hat, dass er die halt abstellt und dass er halt in der Rückrunde nochmal eine viel stabilere Leistung
bringt. Ja, dass der mit 20 noch nicht ein fertiger Spieler ist. So, ja.
Ich möchte noch bei Device ergänzen, dass halt der Offensivkopfball halt einfach nochmal so stark da ist, wie ich ihn noch nie bei ihm gesehen habe. Also das ist ja tatsächlich schon auffällig, dass man plötzlich auch bei Ecken
aufs Tor hofft.
Ja, genau. Und nicht aufs so Gegentor. Ja. Und das, obwohl man ja, also Clara, den ich eigentlich am allerüberzeugendsten fand in den letzten Jahren bei der Fortuna, weil man einfach immer wusste, okay, so komme was wolle, der springt halt 10 Zentimeter höher
Also
Ja.
als die Gegenspieler, dass man den im Sommer abgegeben hat, da dachte man schon, okay,
Ja.
da fehlen dir jetzt einfach mal so drei oder vier easy Tore, die du halt einfach machen kannst, oder zumindest gefährliche Situationen, die du einfach immer darauf, die du halt irgendwie hervorrufen kannst durch so eine Ecke, weil man den einfach nicht verteidigt bekommt. Und das hat einfach Jordi Device jetzt ausgefüllt, indem er
Ja.
einfach diese Zentimeter, die er weniger hat als Clara, mit Timing und mit Sprungkraft halt irgendwie ausgleicht und eben wirklich da ein richtig, richtig gefährlicher Spieler ist.
Wir sind ja jetzt schon im Segment der Kaderbewertung, also wir gehen jetzt durch die Spieler durch, in der Verteidigung. Man muss aber vielleicht auch sich nochmal überlegen, ne, was waren unsere Erwartungen halt vor der Saison? Man ist ein ganz schönes Risiko eingegangen. Ja, man kann natürlich sagen, man hat halt bei Viktoria Köln gesehen, dass Jamil Siebert halt ein guter Spieler ist, der in der dritten Liga halt überzeugt hat, trotzdem halt noch ein sehr junger Spieler, ja. Dass halt Device diese Leistung bringen würde, war halt alles
War
andere
nicht so
als
ganz
klar.
klar,
Ja, ich habe überlegt, ob ich halt, ne, das ist halt, ob das sogar für mich der Spieler der Hinrunde ist, ja, was natürlich Blödsinn ist, weil es so viele andere gibt, ja, aber das ist schon krass.
dass er wieder so zurückgekommen
Und
ist,
dann
wo
kann man
es
sagen,
herkommt.
ja, naja, hat er immer noch André Hoffmann und so, ja, aber dass André Hoffmann verletzt sein würde, das ist halt
Das
keine Überraschung. Ja,
war
das ist halt, es ist halt so. Ja, wenn man halt wissen will, das ist ja halt etwas, was vielleicht mit der Kaderplanung überdacht werden muss, ja, wie kann man quasi die Zukunft in Verletzungsangelegenheiten eines Spielers sich ne, prognostizieren, dann muss man in dessen Vergangenheit gucken, und das ist bei André Hoffmann, ähnlich wie bei Daniel Ginczek, eben nicht so gut aussehen. Ne?
Ja, aber da möchte ich ganz kurz einhaken. Für Klaus Allofs ist das ein Qualifikationsmerkmal, um zur Einstellung bei der Fortuna Düsseldorf
Viel
zu
verletzt gewesen
kommen.
zu sein.
Ja.
Beuteschema Kreuzbandriss. Haben
Ja.
wir schon,
Das ist
haben meine Freunde
einfach
schon nachbenannt. Wir wussten es
1
immer
zu
schon.
1 und er benutzt in diesem Segment auch häufiger das Wort Beuteschema. Er sagt nicht explizit Kreuzbandriss. Er spricht über sein Beuteschema. Da gibt es auch noch ein paar andere Kriterien. Gibt auch noch ein paar andere Kriterien. Aber häufige Verletzungen ist definitiv eins der Kriterien, eins der Einstellungskriterien bei Fortuna
Also
Düsseldorf.
ich
Deswegen.
kann mir das gar nicht vorstellen, dass das, ich glaube, also ich bin kurz davon, das nicht zu glauben.
Ja, ich, also,
Das ist
hörst
sehr
du, ja.
falsch. Entlassungsbomben.
Ich möchte jetzt auch nochmal kurz nachhaken, dass wir komplett klar haben, ob dass wir es richtig verstanden haben. Ist das deine Bewertung anhand von dem, was er sagt, oder sagt er in diesem Podcast ganz klar, dass eine gewisse Verletzungshistorie für ihn elementar ist, um bei Fortuna Düsseldorf eingestellt zu
Es
werden?
geht natürlich um was anderes. Er
Ah,
sagt nur, ja,
okay.
das Beuteschema sind eben Spieler, die eine gewisse Verletzungshistorie zum Beispiel aufweisen können, weil sie dann
Aber
halt.
ansonsten an diese Spieler nicht kommen.
Ja, genau.
Ja. Das
Ja,
sind Spieler,
richtig.
die auf dem Sprung zur
Nein,
Nationalmannschaft.
oder anders, die halt ausgebremst wurden, aber bei denen halt trotzdem
Okay.
das.
Ist übrigens trotzdem für mich immer noch ein Entwicklungsgrund, aber es ist halt aufgrund derselben Datenbasis, die wir halt sowieso immer schon gehabt haben, oder
Ja,
Faktenbasis vor
es ist
allen
nichts
Dingen.
Neues. Es ist
Es
trotzdem,
ist nichts
ja.
Neues, aber es zementiert einfach nochmal genau das, was wir halt einfach viele Jahre jetzt halt irgendwie schon gesehen haben und worüber wir uns geärgert haben und wo man, glaube ich, auch einfach sehen kann, dass es da halt wenig Hoffnung gibt, dass man halt bei Fortuna einfach nochmal cleverer arbeiten wird.
Ich glaube, für unsere innerliche Diskussion ist es nicht gut, dass wir diesen Podcast nicht gehört haben oder drei von vier nicht. Für den Unterhaltungsfaktor gerade ist es schon sehr, sehr gut. Aber okay, ich muss mich ein bisschen beruhigen. Wo war ich?
Ja,
Wo waren wir? Bei
weil
Hoffmann.
das an
Ja.
Hoffmann sich
Genau, und das ist
verletzt,
halt
das plant man ein.
so, ja, das ist halt bitter. Der ist halt eigentlich ein wichtiger und guter Spieler. Aber auch da, also, ne, ein bisschen Glück hat man
Bedarfsfrage.
gehabt.
Ja.
Ja, dass das halt so klappt, dann hat man Oberdorf noch. Aber das ist natürlich die Innenverteidigung, dass sie so steht, dass man ihnen vertrauen kann, dass sie auch sympathisch sind und so weiter und so fort. Das ist ja was ganz Hervorragendes. Ja.
Ja.
Wollen wir dann erst über die Außen, oder sollen wir dann Florian Kastenmeier noch lobhudeln, bevor wir weitergehen?
Ja, ich würde auch sagen, wir lobhudeln kurz Florian Kastenmeier. Ich finde, man kann auf jeden Fall den Case machen, dass er, ich glaube, Jana, du hast das in einer der letzten Folgen gesagt, dass er halt im Augenblick der beste Spieler der Fortuna ist. Es gibt vielleicht sogar auch in anderen Mannschaftsteilen Spieler, die noch wichtiger sind. Stichwort Henne-Ei-Thematik, da kann man auf jeden Fall drüber debattieren, ob das wäre jetzt vielleicht irgendwie auch mein Take für später noch, dass halt Vermeil vielleicht sogar wichtiger ist, aber der beste Spieler, ich finde, da kann man auf jeden Fall sehr gut verargumentieren, dass es halt Kastenmeier ist, einfach weil er halt für das Spiel nach vorne einfach so wichtig ist, weil ihm da viel, viel weniger Fehler unterlaufen, weil er halt eben auch in dem altmodischen Torwartspiel auf der Linie einfach absolut zuverlässig ist, da einer der besten Torhüter ist in der Liga und eben auch im Feld der Strafraumbeherrschung nochmal einen Schritt nach vorne gemacht hat. Das war eigentlich immer ein Riesenthema bei uns in den letzten Jahren und das ist es diese Saison einfach nicht mehr.
Und ich würde auch sagen, weil er diese Position einfach souverän, gelassen mittlerweile spielt und damit halt auch Jamil Siebert und Jordi de Weijs, als jetzt Hoffmann ganz lang weg war, glaube ich auch von, ja, da steht noch so ein Florian Kastenmeier hinter mir, stark gemacht hat, glaube ich schon.
Also ich habe auch ehrlicherweise das Gefühl, auch wenn es jeweils immer andere Leute sind, die die Binde tragen, aber ich glaube, für mich ist so der gefühlte Kapitän, der eigentliche Kapitän dieser Mannschaft, derjenige, der vorangeht, hat man ja nicht zuletzt auch beim Pokalausscheiden in Nürnberg gesehen vor Jahresfrist. Für mich ist der Spieler, der da halt anführt, ist Kastenmeier.
Auch der emotionale Leader. Also es geht auch mal nach hinten los bei ihm, aber da hat er halt diese Ausreißer, die er auch mal hatte, halt drin, sondern er ist halt einfach ein Typ, bei dem man schon das Gefühl hat, der macht das nicht irgendwie für die
Instagram-Show.
Instagram-Story, sondern der ist schon so. Ja, dass dem halt das emotional mitnimmt und dass er halt da auch gerne pusht und sich auch selber anfeuert. Ja, also das ist, finde ich, er ist in dem Sinne eigentlich so ein Torwart der alten Schule. Ja, so einer, so ein
So ein Olli Kahn. Du wolltest es kurz unterdrücken müssen, dass es aus dir rauskam,
Solange man nicht Jens Lehmann sagt, ist alles gut.
aber ja. Ja.
Ja. Ja, ist auf jeden Fall eine Identifikationsfigur der Fortuna mittlerweile.
Ja.
Nicht wegzudenken, gerade.
Und jetzt reden wir endlich über
Ja,
Taka
jetzt
Uchino.
sind wir mal.
Also,
Alle haben nur deswegen
ist es.
eingeschaltet, damit Lou über die
Ich möchte
Rechtsverteidigerposition reden
nur noch
kann.
mal sagen, es gab dann auch nicht so viele Spieler, die 20 Mal im Kader standen. Es gab ja nur zwei, die 20 Mal auf dem Platz gestanden haben, aber 20 Mal im Kader stand unter anderem Taka Uchino.
Die
Der war
Außenverteidigerposition.
auch relativ häufig, dann ist er, also häufiger als ich dachte, zum Einsatz gekommen.
Ja.
Ja, trotzdem ist er, glaube ich, natürlich nicht der erste Spieler, den man da nennen muss. Ich finde, viel, viel eher kann man erstmal herausheben, was für eine gute Saison Zimmermann gespielt hat und was der Fortuna gefehlt hat, wenn er nicht dabei gewesen ist. Und man kann trotzdem auch nochmal hervorheben, wie gut die Fortuna das halt teilweise dann irgendwie hat kaschieren können mit ihren Springern wie Oberdorf oder Ior, die das teilweise sehr gut gemacht haben auf dieser Position. Trotzdem muss man sagen, wenn Zimmermann hoffentlich jetzt zurückkommt, wird das Spiel der Fortuna auf jeden Fall wieder auf ein anderes Level heben. Und es ist eigentlich kaum auszudenken, was passiert, wenn er halt nochmal eine längere Zeit ausfallen sollte.
Der Hund ist da völlig
Ja, ist nicht auszudenken.
Nicht auszudenken.
Und da steckt vielleicht eben auch so ein kleines Risiko halt irgendwie drin, weil ich weiß nicht, ob es euch genauso geht. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass Zimmermann dabei ist, in diese Karrierephase abzurutschen, in der sich André Hoffmann schon befindet. Dass man das Gefühl hat, dass man eigentlich ständig zwischen zwei Verletzungen steht.
Moritz?
Ich glaube nicht. Ich glaube, er ist stabiler.
Aber es ist schon so, dass er eigentlich mittlerweile zweimal pro Saison irgendwie länger ausfällt. Und das hat einfach natürlich auch, glaube ich, damit zu tun, dass man ja seit vielen, vielen Jahren es irgendwie nicht geschafft hat, ihm die Verschnaufpausen und die Ruhepausen zu geben. Ne? Also ich glaube, schon als wir hier angefangen haben, 2019 diesen Podcast zu machen, hat man es noch mit Jean Zimmer versucht, als Backup, hat das viel zu lange eigentlich versucht. Man hat es mal phasenweise ganz ohne Backup versucht. Man hat es in dieser Saison dann jetzt zum hat es jetzt das erste Mal Taka Uchino wirklich vollumfänglich zugetraut, diese Backup-Position auszufüllen. Aber es bleibt einfach dieser Eindruck, dass Zimmermann einfach in den letzten Jahren mehr Minuten gespielt hat, als er hätte spielen sollen, und dass ihr das einfach jetzt immer wieder einholt und dass man es eben auch in dieser Saison nicht geschafft hat, da ihm da halt wirklich Abhilfe zu schaffen. Es
Aber
sah am Anfang
hast du
irgendwie
da
ganz gut aus, finde
gerade
ich.
was die, können wir gleich drüber weiterreden, wie es diese Saison war, aber ich habe das Gefühl, der hat ungefähr die letzten 3 Saisons durchgespielt und jedes Spiel gemacht.
Nee, auf keinen Fall.
Ne?
Also ich habe jetzt natürlich auch gerade keine Statistiken
Ja,
dazu liegen,
der
könnt ihr aber
Tim, den kann
gerne
ich mal
nebenher googeln.
rausfinden, oder?
Aber ich fand, dass es jetzt wirklich zur Regel geworden ist, dass es da immer längere Ausfallzeiten gegeben hat mit Verletzungen. Und man hat es dann nämlich am Anfang dieser Saison gesehen, dass man da immer für die letzten 10 Minuten Uchino gebracht hat, um ihn da ein bisschen zu entlasten. Das hat dann eben aber auch irgendwann nicht mehr so richtig gut funktioniert. Und speziell muss man vielleicht eben dann auch nochmal hervorheben, dass generell dieses Uchino-Experiment diese Saison einfach nicht so funktioniert hat, wie man sich das gewünscht hat. Das wäre jetzt das erste Mal gewesen seit vielen Jahren, dass man wirklich einen Rechtsverteidiger gehabt hätte, dem man diese Backup-Position wirklich zugetraut hat. Man hat ihm, aber ich meine, Tim hat gerade gesagt, dass er 20 Mal im Kader gewesen ist. Und man hat halt Uchino, wenn Zimmermann verletzt war, Joa vorgezogen, obwohl Uchino fit war. Man hat ihm Oberdorf vorgezogen, man hat ihm Marcel Sobotka vorgezogen. Er hat, glaube ich, zwei Startelf-Einsätze gehabt, einen gegen Osnabrück und einen gegen Magdeburg nach einer langen Phase, wo Fortuna komplett am Stock gegangen ist und wo wirklich überall Not am Mann war und wo man Uchino dann nicht gebracht hat, sondern wo er halt dann 90 Minuten oder zumindest große Teile dieser Zeit auf der Bank gesessen hat. Und deswegen habe ich den Eindruck, dass dieses Experiment jetzt erstmal gescheitert ist und dass man vielleicht sogar drüber nachdenken sollte, wenn es möglich wäre, mit dem Geld, das man dadurch einsparen würde, noch jemanden dazu zu holen, dass man nicht irgendwie, wenn man weiter von Uchino überzeugt ist, ob man ihn nicht vielleicht wenigstens, also dass man ihn noch mal ausleiht.
Ich will
Weil
ja.
es scheint für mich so, wie es im Augenblick ist, geht es nicht weiter. Man hat es auch gerade in dem Spiel gegen Magdeburg gesehen, aber auch in den anderen Spielen, dass die Mitspieler ihm nicht vertrauen, dass man versucht, um ihn herum zu spielen. Und wenn man ihn dann einbindet, geht's schief. Tune hat es ja auch wirklich sehr, sehr deutlich gezeigt, indem er halt seine Einsatzzeiten beschnitten hat. Also das ist für mich von allen Spielern im Kader der mit Abstand das allergrößte Fragezeichen hat.
Ich würde halt das noch nicht mal, also du nennst es die ganze Zeit ein Experiment und ich finde das halt ein bisschen zu hoch gegriffen, weil ich glaube, das war eher so ein, okay, Rechtsverteidiger haben wir halt Simbo und da ist halt der Taka Uchino noch im Kader, dann müssen wir jetzt erstmal nicht auf dieser Position noch Verstärkung holen, weil wir halt unser Geld für was anderes ausgeben müssen. Das ist noch nicht mal ein Experiment, sondern das ist halt so eine Pokerpartie quasi, die darauf setzt, dass erstens sich Zimmermann kaum verletzt und zweitens Uchino dann soweit ist, diese Rolle ausfüllen zu können. Ich glaube nicht, dass die sportliche Führung im Sinne von Daniel Thune gesagt hat, Rechtsverteidiger, da sind wir. Also kann natürlich auch sein, aber ich glaube nicht, dass er gesagt hat, da brauchen wir einfach keinen Ersatz für Zimmermann. Punkt, da haben wir das Experiment Taka Uchino, sondern das ist, glaube ich, eine Budgetfrage, bei der ist dann das rausgekommen. Und ich pflichte dir komplett bei. Ich glaube, das ist erstmal ad acta gelegt.
Aber also
Also
ja und nein, ne? Ich
nochmal
meine,
noch mal zu dem Experiment und Verletzungsanfälligkeit und sowas. Also seitdem Zimbo bei Fortuna ist er pro Saison maximal 6 Spiele ausgefallen. Diese Saison sind schon 9.
Okay.
Die
Waren auch gerade, glaube ich,
großen,
in den letzten ein, zwei Jahren waren es halt
Am Anfang hat er halt, in der ersten Saison hat er, glaube ich, 34 Spiele gemacht.
Drei Spiele in der letzten Saison, davor die Saison, sechs Spiele, da war aber auch einmal das Coronavirus dabei, also nur fünf, also 3 bis 5 Spiele in den letzten 2 Jahren, davor weniger.
Also im letzten Jahr hat er 7 Spiele verpasst.
Genau, die große.
Er hat 7 Spiele verpasst letzte Saison. Pflichtspiele.
Ja.
Pflichtspiele.
Pflichtspiele, genau.
Also Ligaspiele
Genau,
bist du
genau,
wahrscheinlich
genau. Ich bin bei Ligaspielen. Und das Ding ist, die große Verletzung war halt der Kreuzbandriss, bevor er zu uns gekommen ist.
Ja,
Also darüber
was
haben wir
noch zu stehen war.
heute schon gesprochen. Aber eigentlich, was du meinst, ist halt, er kommt jetzt in das Alter,
In dem André Hoffmann
in
schon
dem André
ist.
Hoffmann ist, und dann kann das natürlich sein, dass es
Das
jetzt
ist
das New
dauerhaft.
Normal wird. Aber das ist halt auch so, wenn es möglich wäre, dann ist es für Lou schon gesetzt. So kennen wir
Ja, was ist auf jeden Fall was, worüber man halt nachdenken muss. Nicht zuletzt, also auch abgesehen vom Sportlichen, nicht zuletzt deswegen, weil man da ja auch zu einer guten Bewertung kommen muss. Und man scheint ja auch im Verein dabei zu sein, das zu bewerten und nicht zu einer vollumfänglichen guten Bewertung zu kommen, weil der Vertrag läuft aus.
Ja.
Und anders als bei anderen Spielern hat man da jetzt nicht weit im Vorhinein hinein diesen Vertrag verlängert. Und ich komme da ehrlicherweise zu einem anderen Schluss, als ich es damals bei Hoffmann gekommen bin. Also bei Hoffmann hätte ich halt gedacht, dass man, ja, also da war ich kein Freund der Verlängerung, muss ich ganz ehrlich sagen. Jetzt bei Zimmermann würde ich halt trotzdem sagen, dass auch wenn man vielleicht jetzt Gefahr läuft, dass man halt weniger auf ihn, auf Zimmermann zurückgreifen kann, würde ich, glaube ich, trotzdem versuchen, diesen Vertrag zu verlängern, koste es, was es wolle, weil man ja halt einfach, wenn man sieht, wie wenig Erfolg man in den letzten 5 Jahren damit gehabt hat, überhaupt diese Backup-Position mal irgendwie mit Leben zu füllen, dann mache ich mir noch viel größere Gedanken, wie man es wohl schaffen würde, vielleicht irgendwie also jemanden zu holen, der Zimmermann wirklich mal ersetzen sollte. Man hat, also da sollte man sich vielleicht irgendwie erstmal darum kümmern, die Linksverteidigerposition irgendwie vernünftig zu besetzen, weil diese Baustelle gibt es ja auch. Also
Ja,
sowohl
können wir ja noch
diesen Winter eventuell, als auch vor allen Dingen mal wieder
kulturell meinst du?
nächsten Sommer. So. Und ich weiß nicht, ob wir wirklich dieser sportlichen Führung zutrauen sollten, zwei Außenverteidigerpositionen in einem Sommer anzugehen.
Ja, ich würde, koste es, was es wolle, ist vielleicht ein bisschen viel gesagt, vielleicht nicht so teuer wie Klaus Allofs, aber trotzdem soll er gerne viel Geld verdienen. Man sollte ihn unbedingt verlängern.
Das kommt ja nochmal dazu, ne? Das jetzt wirklich nur aus der kalten Business-Perspektive gesprochen, aus der Fan-Perspektive, dass wir, glaube ich, ein Zimbo bis zum Ende seiner Karriere
Ja.
sowieso im Fortuna-Dress behalten wollen, ist ja sowieso mal vollkommen klar.
Die vertragliche Komponente wird ja dadurch noch brisant, weil nämlich die potenzielle Ersatz auf rechts wie auf links, nämlich Emma Ioa, ja auch noch keinen Vertrag hat für die nächste Saison, der halt aber natürlich alle Argumente mittlerweile auch bei sich hat.
Ja.
Ja, weil er die Saison sehr gute Leistungen bringt, und ich finde auch als Rechtsverteidiger nicht abfällt, sondern ich würde fast, also ich habe den Verdacht, dass er
Echt?
eigentlich sogar besser ist als Rechtsverteidiger, als Linksverteidiger, dass man das aber noch nicht lang genug ausprobieren konnte, weil halt Simbola spielt und dann halt auf Linksverteidiger die Lücke zu sehen ist. Aber das ist natürlich auch noch ein Aspekt, der da mit reinspielt, ja. Also mit Ioa einen, der sich da anbietet auf der Position, der das halt sehr gut gemacht hat.
Ja, aber es ist trotzdem auch wieder die Frage, bei dem dünnen Kader, den man hat, ist Emma Ioa nicht vielleicht als Oberdorfscher Springer wertvoller für die Mannschaft als auf einer festen
Ja, auf jeden Fall. Ja,
Außenverteidigerposition,
auf jeden
wo
Fall.
seine Leistung wahrscheinlich besser wäre, wenn er da stabil jede Woche auf derselben Position spielt? Aber ist er nicht trotzdem vielleicht wichtiger, ja, eben als Springer und so dass er halt dann irgendwie den etatmäßigen Linksverteidiger, Rechtsverteidiger oder vielleicht auch mal offensiven Flügelspieler ersetzt, wenn es halt sein muss, weil einer von
Naja.
denen fällt ja meistens sowieso irgendwie aus.
Also diese Schweizer Taschenmesser brauchst du bei so einem kleinen Kader.
So. Und die hat man auch.
Ja, das ist wirklich ein Grund, warum man eine Hinrunde gespielt hat, wenn man jetzt mal so langsam zum
Mittelfeld kommt.
Mittelfeld kommen. Nein, Quatsch. Wir müssen natürlich, können gerne noch mal kurzes Mittelfeld und ein kurzes Zeugnis auch für einen Sturm brauchen wir eigentlich noch, kaum noch, weil wir haben viel über Vermeil geredet. Wir haben auch ein bisschen kurz Ginczek gestriffen und Niemetsch haben wir auch besprochen. Bevor wir jetzt zum Mittelfeld noch mal kommen, möchte ich schon noch mal sagen, ohne diese Schweizer Taschenmesser wäre die Hinrunde halt nicht so gelaufen, dass sie meiner Meinung nach besser abgeschlossen wurde, als ich es mir jemals vor der Saison habe träumen lassen.
So, und da sind jetzt noch so ein, also vielleicht baue ich das jetzt einfach dazwischen, weil wir sprechen ja dann nochmal übers Mittelfeld, weil da sind jetzt ein paar Sachen, die du ansprichst, wo auch nicht nur die Taschenmesser an sich, sondern eben auch die Person, die die Taschenmesser so arrangiert, dass sie trotzdem
ja,
das Blatt Papier schneiden, ja. was vor ihnen liegt, Daniel Thune.
Ja.
Sollte man auf jeden Fall nicht vergessen, dass der auch, glaube ich, dafür sorgt, dass diese Taschenmesser funktionieren. Natürlich sind Oberdorf und auch Emma auf ihren verschiedenen Positionen super. Aber dann, das muss ja auch irgendwie eingerichtet werden.
Ich glaube, da können wir am Ende nochmal zu Tune ein Segment machen.
Ja.
Gavory haben wir, glaube ich, schon immer viel zu gesagt. Tim Oberdorf haben wir auch schon viel zu gesagt. Kann man eigentlich über dieses Mittelfeld, was muss man da eigentlich benennen? Was sind so Punkte, an die man sofort denkt, Schlagworte, außer halt individuell stark, vielleicht der best aufgestellte Teil des Kaders, was ja auch eben nicht immer so war. Ja, das muss man dann den handelnden Personen in der sportlichen Leitung ja auch zugutehalten, dass man einen solchen Kader hat mit einem Yannick Engelhardt, der einem wirklich erfreut hat, diese Hinrunde, ja, mit den ausgeliehenen Johannesson, der einem in die nächste Pokalrunde geschossen hat, mit Schinter Appelkamp, der ja
eine gute Saison spielt.
Eine gute Saison spielt.
Viele Vorlagen also, gemacht.
Also ja, ja und nein. Also ich finde irgendwie auch, da können wir jetzt auch nochmal auf die Kickernoten schauen, da sieht Appelkamp eigentlich ganz gut aus. Aber ich finde gerade Appelkamp ist eigentlich jemand, wo ich sagen würde, da sehe ich auch noch dieses Potenzial, dass Fortuna vielleicht nochmal ein bisschen besser wird, weil ich den nicht so präsent finde, wie er halt sein könnte. So, der macht halt viele Sachen richtig. Der macht ganz wenige Sachen falsch, der macht super viel ordentlich, aber ich finde, dass man immer noch viel zu wenig merkt, dass Schinter Appelkamp auf dem Platz steht in vielen Spielen. Die Assists kommen halt von den Standards, das ist super wichtig, das ist eine hervorragende Waffe, aber ich glaube, man könnte von Appelkamp sogar noch ein bisschen mehr sehen, auch wenn er sich natürlich ganz klar gesteigert hat gegenüber den letzten Jahren, vor allen Dingen in der Konstanz. Aber ich glaube, es wäre immer noch Luft nach oben und da bin ich ehrlich gesagt auch relativ offensichtlich optimistisch, dass die Rückrunde von Appelkamp noch mal ein bisschen besser wird dass die Rückrunde besser wird, als jetzt die Hinrunde gewesen ist.
Ja, aber dass Schinter Appelkamp 17 Spiele in Folge performt und die Hälfte der Spiele an sich reißt, ich glaube, das ist halt etwas, was wir seit Jahren uns erträumen und einfach ihm da auch immer ein bisschen zu große Aufgaben geben. Ich glaube, das, was er in der Hinrunde geleistet hat, war sehr ordentlich und wenn er das jede Saison zeigt, dann ist es okay.
Dann bleibt er uns auch noch ein bisschen erhalten.
Genau. Also ich glaube halt tatsächlich, dass
das
ich sehe da noch Potenzial nach oben bei Schinter Appelkamp. Dieser Satz, wenn er halt immer bei uns bleibt, weil ansonsten sprechen wir auch nicht so viel mehr über Schinter Appelkamp. Der wird wahrscheinlich jetzt jedes halbe Jahr fallen.
Ja, aber es ist nicht genau das Gegenteil, dass man eigentlich jetzt viel weniger darüber geredet hat, gerade eben, weil es ja eben nicht mehr, gar nicht mehr so wichtig ist, dass man halt 17 Spiele performt als Schinter Appelkamp, sondern weil es ja eigentlich nur noch wichtig ist, dass du 11 oder 12 Mal performst und das auch nur für 65 oder 70 Minuten. Und dann finde ich, dass da halt oft einfach immer noch Spiele dabei sind, wo er dann von mir aus mit 2 Assists rausgeht, weil Vermeij und weil Jebais jeweils eine Freischussflanke und eine Ecke halt irgendwie rein köpfen, wo er halt irgendwie wahrscheinlich eine ordentliche Statistik hat, aber wo ich mir auch denke, so, boah, da könnte eigentlich noch mehr gehen, gerade weil ja auch diese ganzen guten Mitspieler, die er jetzt im zentralen Mittelfeld hat, und Leute wie Zolis ihm eigentlich auch noch so viel Platz halt irgendwie reißen, dass er da eigentlich auch besser aussehen könnte. Und weiß nicht, also ich glaube, da geht halt wirklich noch mehr und ganz im Gegensatz zu den vergangenen Jahren, wo man ihm eigentlich mit dieser, wo man ihn eigentlich mit dieser Last beladen hat, hast du komplett recht, sind wir Gott sei Dank jetzt in der Situation, wo man halt sagen kann so, Mensch, das wäre klasse, wenn da halt noch mehr kommen würde, aber es ist am Ende, ist es halt nicht so wichtig und wichtig ist einfach, dass Günther Appelkamp genauso spielt, wie er halt, wie er, also
Ja.
dass er halt genau das bringt, was er bisher auch gemacht hat, dass er
Aber
da nicht
deshalb
abfällt.
hat man ja auch im Mittelfeld reagiert, weil man halt gemerkt hat, man
Eine
kann
Last kann
ihm,
man ihm nicht so
genau,
auferlegen, ja, das stimmt.
also
Also ich kann euch beide sehr gut nachvollziehen und ich glaube aber auch, dass Günther Appelkamp mit seinen Fähigkeiten, ich will ihm nicht den Vorwurf machen und so, aber er hat halt einen der besten Pässe der Fortuna, also ein unfassbar gutes Auge für scharfe Pässe, gute Passschärfe, gutes,
Johannesson hat auch.
ja, Johannessen auch, der ist ja noch neuer quasi. Ja, aber genau, man hat schon teilweise gesehen, was passiert, wenn die zusammen zaubern können, so, und ja.
Ja, ich würde es auch sagen. Ich finde es eigentlich krass, dass, dass man über dieses Mittelfeld redet, Appelkamp, über Engelhardt, den haben wir schon genannt, und aber Marcel Sobotka halt ausgefallen ist, der
Ja.
Großteil der Hinrunde. Das hätten wir
Ja.
uns ja auch nicht erträumen lassen, dass wir über eine Hinrunde sprechen, der
Ja.
Marcel Sobotka eigentlich wenig eine Rolle gespielt hat und wir sagen, Mittelfeld war super.
Ja.
Ja, das ist, das zeigt halt, was die anderen geleistet haben. Yannick Engelhardt ist halt, braucht ein bisschen Zeit und er hat manchmal auch noch, sieht man immer wieder, dass vielleicht so eine Körperlichkeit ihm noch ein bisschen abgeht. Aber was so die Tacklings angeht, da führt er die Fortuna an, der hängt sich rein, der spielt super Pässe, er ist genau das, was man sich erträumen konnte.
Er rennt so viel und hat
Ja.
deshalb auch den Aktionsradius nach vorne. Also
Ja.
nicht von
Der
ungefähr
läuft
hat
die
er
Räume
dreimal
zu.
Aluminium noch getroffen. So, das war
Ja.
auch Open Play zum Teil.
Ja.
So, also das ist halt richtig
Unglaublich.
krass.
Ich finde auch gerade genau diese Sechserposition ist auch wieder einer der Punkte, wo ich sagen würde, warum ist Fortuna in der Rückrunde besser, noch besser als in der
Weil Cello
Rückrunde?
da ist.
Zum einen ist es, weil Cello wieder da ist. Wir haben es alle gesehen, die paar Minuten, und es waren ja nicht so
Ja.
viele, die er halt in der Hinrunde auf dem Platz gestanden hat. So finde ich eigentlich nochmal gesehen, dass da eine andere Sicherheit in der Mannschaft war. Da war eine andere Überzeugung, dass man die Spiele gewuppt bekommt. Fand ich schon irgendwie überzeugend mit Cello in der Elf, gerade kurz bevor er sich dann jetzt nochmal verletzt hat,
Ja.
als er da zurückgekommen ist. Das sah wieder so stark aus, auch wenn einem gar nicht so
Der
wirklich
Rettet hat einfach
klar ist,
gespielt.
wo er,
Ja.
das war nur im, das war nur wegen
DFB-Pokal.
Unterhaching.
Aber da hat er fantastisch gespielt. Da habe ich mich wieder verliebt.
Also ich fand, aber was ich einfach noch sagen
Da
wollte,
hat
und das ist
Alexander
das
Arnold
eine.
Rechtsverteidiger gespielt. Das wäre seine Position, ja.
Also
Ja.
ich finde immer noch, und das sagt ja auch Daniel Thun immer noch nach jeder Pressekonferenz, wenn Cello mal wieder gespielt hat, hier seinen Spruch mit, der hat nie eine Jacke an bei mir, sitzt nie mit Jacke neben mir oder was er da auch immer irgendwie sagt, wenn er meint, dass Spieler auf jeden Fall auflaufen. Cello spielt bei ihm immer. Und also für mich ist es klar ein Punkt, wo deswegen ich glaube, dass Fortuna halt noch besser sein wird in der Rückrunde, weil ein Cello dabei zu haben, gibt dir einfach eine andere Sicherheit und macht die Mannschaft besser. Und der andere Punkt, Yannick Engelhardt, genau der anders gelagerte Punkt. Also, aber es gibt halt einfach Spieler, so da hat man gesehen, der hat gebraucht, um reinzukommen. Der hatte immer noch irgendwie ein paar kleine Schwierigkeiten dabei. Aber ich glaube, wir können uns alle sehr, sehr gut vorstellen, dass der sich halt in der Leistung noch mehr stabilisiert. Und das ist ein Spieler, der wird sich mit Sicherheit in seiner Karriere einfach noch immer weiter verbessern. Und warum sollte der jetzt nicht sofort in der Rückrunde damit anfangen?
Das schreibe ich. Beides. Es gibt trotzdem einen Punkt und vielleicht einen Spieler, den man da unterschätzt und dessen Zukunft unsicher ist. Ao Tanaka war ein wirklich wichtiger Spieler der Fortuna. Ich weiß gar nicht, die Perspektive auf Tanaka hat sich, glaube ich, so ein bisschen gedreht. Dass man halt von dem, boah, was kann der alles machen, ja, die Erscheinung, haben wir mal ihm einen Titel gewidmet, einer Sendung. Aber der hat am Anfang Probleme gehabt, hat wenig gespielt, war auch sicherlich mit seiner neuen Rolle, ist eben nicht gewechselt im Sommer unzufrieden. Er ist aber halt ein Spieler, der halt wirklich wichtig war in vielen Spielen, der sich reingehängt hat und der Pässe gespielt hat, wo ich mir nicht sicher bin, ob das die Fortuna so auffangen kann. Trotz der Qualität, die man halt hat mit Johannesson, mit Appelkamp, mit Sobotka und Engelhardt.
Wenn man ihn abgibt, meinst du?
Wenn man ihn abgibt, genau. Also ich glaube, man unterschätzt, vielleicht unterschätzt man es auch nicht und ich baue hier einen Strohmann auf, was er wirklich der Mannschaft geben kann, was auch kein anderer geben kann. Ja, gleichzeitig kann ich sogar verstehen, wenn man sagt, man kriegt für den noch irgendwie 5 Millionen Euro, dass man das halt macht, weil es halt der Bereich ist, wo man vielleicht am ehesten noch einen abgeben kann, aber das ist schon mit Kosten verbunden.
Also diese Pässe, die kein anderer spielen kann, das sind ja gerade die unspektakulären Pässe.
Ja, absolut. Und was ich eigentlich fast am wichtigsten finde bei Tanaka ist, ich glaube, das hat ja, ich habe Per Mertesacker hat das mal über den Deutsch, also als er über den WM-Titel 2014 geredet hat, hat das über Mesut Özil gesagt, warum für ihn eigentlich Mesut Özil immer der größte Führungsspieler, ganz im Gegensatz zu dem, wie es in den Medien irgendwie immer geheißen hat, mit schlechter Körpersprache und so, warum Mesut Özil für ihn immer der wichtigste und der größte Führungsspieler im Kader war. Weil er halt in schlechten Phasen, wenn es nicht lief, bei der Mannschaft wollte er den Ball haben und war immer anspielbereit. Und das ist Ao Tanaka. Mhm. So, und ich kann mir wirklich ganz genau, wie Jan das sagt, ich kann mir auch nicht vorstellen, dass man ihn ersetzt bekommt. So, und diese Hinrunde ist, finde ich, nicht denkbar ohne ihn. Also es war wichtig, dass man halt diese fünf zentralen Mittelfeldspieler auf hohem Niveau gehabt hat. Und dass es nicht nur vier gewesen sind. Das hätte sonst an allen Ecken und Enden gebrannt. Und das sollten wir eben auch nicht vergessen, wenn wir auf diese Hinrunde gucken. Der ursprüngliche Plan des Vorstands war, in den letzten Tagen Ao Tanaka zu verkaufen und Simon Zoller zu kaufen, der, glaube ich, für Pauli bisher eine einstellige Anzahl an Minuten gespielt hat. Und das lag mit Sicherheit nicht daran, dass
man aber vom Beuteschema her.
Vom Beuteschema, ganz genau. Ja. Und ich möchte gar nicht wissen, wie wir hier über Klaus Allofs und so weiter sprechen würden, wenn man das wirklich gemacht hätte, wenn man für diese wir wissen, es sieht finanziell nicht gut aus, wenn man da noch diese riesige Summe zusätzlich aus dem Budget klar gemacht hätte, hätte man ja auch gemacht, übrigens am allerletzten Tag, obwohl man Tanaka nicht verkauft hätte, um Zoller zu holen, so, da würden wir hier noch ganz anders reden und ich sehe wirklich nicht also wie man halt.
Eine Drohung hier, ne? Hörst du zu, ne? Ist eine
Drohung. Ich sehe wirklich nicht, wie man halt Tanaka verkaufen kann, ohne da irgendwie Ersatz zu holen.
Ich glaube, du kannst ihn nicht ersetzen. Das ist ja das Ding. Du kannst ihn halt irgendwen holen, aber er kann ihn natürlich nicht ersetzen. Ich glaube, das ist halt die einfache Antwort darauf. Wo man sagt, ja, das ist halt eine wirtschaftliche Entscheidung, wo man ja sagen muss, dass man die so treffen muss. Hat man halt selbst verschuldet, ja, die Beteiligten. Wir wissen nicht, ob er wechseln wird und so weiter und so fort. Das werden wir erst Ende Januar sehen, vielleicht auch schon früher, wenn er wechseln sollte. Aber es ist, glaube ich, ein absolut zentraler Faktor dieser Hinrunde. Ähnlich natürlich wie...
Es wäre übrigens ein absoluter Schlag auch für diese Vibes irgendwie... Wir haben eine große japanische Community. Tanaka geht wieder, Uchino schafft den Durchbruch nicht. Das wäre schon auch ein Schlag so für das, was ich an dieser ganzen gesamten Entwicklung auch ganz schön
nett fand. Ja,
voll. Ich sehe auch abgesehen davon, dass es, glaube ich, auch wirtschaftlich absolut Sinn machen kann, Tanaka zu behalten. Zum einen, weil er jetzt erstmal im Asien-Cup unterwegs ist und man wahrscheinlich auch ganz gut damit fährt, erstmal abzuwarten, wie weit Japan da kommt. Den werden, glaube ich, sehr hohe Titelchancen eingerechnet. Wenn er da bei einem eventuellen Titelgewinn eine tragende Rolle spielt, wird er mit Sicherheit nochmal im Marktwert steigen. Und das Finale ist, glaube ich, aber erst
nach Februar.
10. 12. Februar. Ja. Und dann vielleicht irgendwie noch eine gute Saison mit der Fortuna hinlegt, dann kann man, glaube ich, da mit Sicherheit im Sommer vielleicht irgendwie doch nochmal einen besseren Preis rausschlagen und hat eine bessere Verhandlungsposition. Generell, wenn man am Ende der Saison die Ziele erreicht, die es für die Fortuna ja noch so zu erreichen gibt. Ich meine, man ist immer noch im Pokal dabei. Man kämpft ja wirklich noch um den Aufstieg mit. So, also das sind ja auch alles Sachen, die man halt irgendwie bedenken muss, ne? Man hat sich ja auch letztes Jahr dafür entschieden, David Kognacki nicht zu verkaufen, was ein bisschen mehr Sinn noch gemacht hätte, als es jetzt, glaube ich, Sinn machen würde, Ao Tanaka zu verkaufen. Und wie gesagt, vom Asien Cup habe ich gerade vom Asien Cup habe ich gerade noch geredet. Ich kann mir auch beim besten Willen ehrlicherweise nicht vorstellen, dass jetzt im Winter ein Team ihn halt kauft, wenn mehr oder weniger klar ist, dass er erst Ende Februar zurückkommt. Also dass du halt eben auf ganz, ganz viele Spiele nicht auf ihn zurückgreifen können wirst. Dann kommt der halt zurück, ist eventuell müde, überspielt, dann musst du ihn neu integrieren, dann hast du den am Ende noch für 5, 6, 7, 8 Spiele. Darum sollst du jetzt im Winter halt irgendwie eine Summe zahlen, die du genauso gut auch im Sommer zahlen kannst. Also gerade Transfers im Winter sind ja normalerweise Transfers, wo du halt schnell versuchst, irgendwie noch Hilfe für eine Position zu finden. Oder sind halt eben Vorgriffe auf den Sommer, das kann natürlich sein. Aber warum willst du dann nicht vielleicht jetzt, also dann kannst du genauso gut jetzt halt schon mal den Transfer für den Sommer klar machen und musst ihn nicht unbedingt jetzt holen. Also das, da würde ich auf jeden Fall auch als Verein, der ihn kaufen will, erstmal abwarten, wie halt dieser Asien-Cup für Tanaka läuft.
Ja, aber ich glaube, das, was du eben beschrieben hast, das kann ja zum Beispiel der VfB Stuttgart sich genauso denken.
Ja.
Also selbst wenn die sagen, wir wollen ihn eigentlich erhöhen ab Sommer, kriegen die ihn jetzt günstiger. Und die Fortuna will jetzt das Geld. Und die sagen halt, ja, nee, wir wollen ihn, aber dann müsste man ja nochmal neu verhandeln. Also ich glaube, das kann schon einen Grund haben, eben mit den beschriebenen Dingern, ihn jetzt auch zu holen. Aber das ist, glaube ich,
ein bisschen müßig, dass diese Stuttgart-Gerüchte ist einfach Quatsch. Das ist einfach vom Berater gepusht. Ich sehe das überhaupt nicht, dass das irgendwie Sinn machen würde.
Es ist müßig, glaube ich, darüber zu spekulieren. Aber wir werden sehen. Also er ist auf jeden Fall ja ein Wechselkandidat. Und vielleicht gehen wir jetzt auch in die offensive Reihe rein. Wir haben, glaube ich, über die allermeisten schon gesprochen. Vielleicht müssen wir zwei Spieler dann doch nochmal benennen. Christos Zollis, der ist, glaube ich, immer, obwohl er jetzt nicht unerheblich dazu beigetragen hat, dass die Fortuna eine ganz spektakuläre Hinrunde gespielt hat, ein Faktor gewesen. Und kann man vielleicht noch Jonanim jetzt nochmal erwähnen oder überlasse ich jetzt euch?
Also, ich glaube, wir haben ihn schon gewürdigt, den Closer. Also zweitschnellster Spieler bei der Fortuna, auch das ist ja ein wichtiger Faktor fürs Tempo und dann auch noch diese Closing Abilities.
Noch zwei, drei Worte zu Zollis?
Ich habe auf jeden Fall noch zwei, drei Worte zu Zollis, weil ich ja wirklich mich auch sehr bemühe, sehr optimistisch auf die Rückrunde zu schauen. Warum ist Fortuna in der Rückrunde besser? Ich glaube, wenn Zollis, der ja deutlich in der ersten Hälfte der Hinrunde besser in Form gewesen ist als in der Rückrunde. Ich glaube, wenn der nochmal in diesen gleichen Flow kommt, den er halt am Anfang gehabt hat, weil das ja, glaube ich, ein Spieler ist, der wirklich auch extrem abhängig davon ist, wie es läuft, der sich aber eben auch leicht ein bisschen aus dem Takt bringen lässt, wenn es mal nicht läuft. Aber wenn er, glaube ich, nochmal in diesen Flow halt reinkommt, wo man einfach weiß, okay, der macht diese eine Bewegung, hat dann da seinen easy Innenrissschuss in die lange Ecke, wenn das irgendwie ein, zweimal funktioniert, glaube ich, dann kann man auf dieser Welle auf jeden Fall noch eine ganze Weile reiten.
Also ich glaube, wenn Zollis und Vermey gleichzeitig in Form sind, hat man vielleicht auch eine Chance, gegen die Top 6 mal ein Tor zu schießen.
Das wäre verrückt. Es wäre vielleicht auch wichtig, um eine bessere Rückrunde zu spielen, als die Hinrunde jetzt ohnehin. Ja, wenn es Verbesserungspotenzial gibt.
Generell ist ja erstmal cool, dass man so vom Gefühl her sagen kann, dass Zollis seinen Peak hatte in der Phase, wo Vermey noch nicht da war und umgekehrt. Ah, und ja. Jetzt in der Rückrunde mal schauen.
Mich plagen ja noch ein bisschen die Sorgen, dass Vincent Vermey im Winter überraschend nach Augsburg verkauft. Das könnte ich wirklich ganz schlecht abtragen. Auch wenn Stefan Reuter mittlerweile nicht mehr sportlicher Leiter ist, wie ich gehört habe. Bleibt der FC Augsburg ein Dorn in meinem Auge.
Dass du jetzt, jetzt gerne reinsteigern
kann. Ja, kann ich mich gerne reinsteigern? Ich könnte jetzt eine Viertelstunde über den FC Augsburg reden.
Ja.
Lieber nicht. Genau. Daniel Ginczek, Vertrag läuft auch aus.
Ich glaube, den haben wir auch schon.
Ja, aber nein. Also ich glaube, da würde ich schon auch noch eigentlich gerne zumindest die Frage in den Raum werfen. Sind wir uns zu 100% sicher, dass Daniel Ginczek der Spieler ist, den wir in dieser Hinrunde gesehen haben?
Ich habe den starken Verdacht, dass es so ist.
Ich auch. Ich würde da halt auf deine Hoffmann-Theorie eingehen und sagen, Daniel Ginczek ist halt noch ein, zwei Schritte weiter. Ja. So.
Wenn du darauf anspielen willst, dass wir den größten Knotenplatzer sehen werden, den das Rheinstadion jemals gesehen hat in der Rückrunde. Nein, vergiss es.
Aber gegen Hertha darf er durch nochmal ein Tor machen.
Ich möchte auch erwähnen, weil das auch nochmal auch im Internet nochmal gewürdigt wurde, wie sehr Daniel Ginczek aber trotzdem zum Teamgeist beiträgt. Und ich möchte auch erwähnen, dass das niemals persönliche Kritiken an den Menschen sind, sondern Spielerleistungen nach unserem
ganz urteilen. Daniel Ginczek in jedem Saisonrückblick auch sowieso schon einen Platz, weil er das entscheidende Tor gegen Hertha gemacht und
Und er hat uns ja auch mal was gebracht, also hat auch der Fortuna schon was gebracht und so.
Und vor allem das Tor als Joker dann im Viertelfinale gegen St. Pauli, das wird halt
das war geil. Das war wichtig.
Das wird geil.
Das wird wichtig gewesen sein.
Ich glaube, wir alle wünschen uns natürlich, dass die Geschichte wirklich so ausgeht, dass er vielleicht am Ende so ein Tor wie Hennings in Dresden damals schießt oder so und diese ganze Geschichte dann irgendwie rund macht. Aber es sieht halt eben nicht so richtig danach aus und deswegen wäre es ja wahrscheinlich jetzt rein aus der kalten berechnenden Sicht irgendwie die beste Lösung, wenn auf Daniel Ginczek nochmal ein Verein zukommen würde und ihm ein ähnliches Angebot machen würde, wie es halt damals Fortuna bei Wolfsburg gemacht hat. Das war dieselbe Situation, dass halt ein Vertrag noch ein halbes Jahr lief und dass man dann halt den aufgelöst hat, um halt noch einen längeren Vertrag zu unterschreiben. Das würde nur halt im Augenblick bedeuten, dass Daniel Ginczek dann nochmal in eine andere Liga geht, als es die zweite Liga ist. Und das ist halt einfach nicht sehr wahrscheinlich, ne? Und dementsprechend wird man wahrscheinlich dann eben mit Daniel Ginczek eben auch in die Rückrunde gehen, auch wenn eigentlich rein vom Leistungstechnischen her neben Uchino, finde ich, über ihm halt das größte Fragezeichen schwebt. Und umso bitterer ist es halt eben auch ein unglaublich hoher Kaderposten einfach im Etat. Und da, wenn man da Teile von diesem Geld halt irgendwie freimachen könnte, könnte man eben auch an den anderen Baustellen im Kader eigentlich irgendwas tun.
Aber das ist völlig einfach nicht realistisch. Also ich meine, da müsste der SV Sandhausen hingehen und sagen, wir zahlen dir das, also wie die Fortuna das gemacht hat, wenn du noch 3 Jahre weiterhin Fußball spielen willst, dann komm zu uns, wir zahlen dir das Gehalt, was Fortuna zahlt, auf 3 Jahre aufgeteilt.
Ja, nur irgendwie, so ich bin mir sogar nicht mal sicher, ob das halt irgendwie funktionieren würde, weil irgendwie die Sachen, die wir gesehen haben, diese fehlende Beweglichkeit, so dass er einfach es gar nicht schafft, irgendwie schnell noch Richtungen zu ändern und so, das ist in der dritten Liga halt irgendwie noch das Gleiche.
Ja.
Deswegen kann man sich wahrscheinlich einfach von dieser Idee halt irgendwie auch verabschieden.
Ja. Habe ich auch noch nie, bis du es gerade erwähnt hast, habe ich diese Idee auch noch gar nicht gehabt. Also für mich ist er bis Ende der Saison im Kader und
meine Idee wäre irgendwie Duisburg gewesen. Da werden irgendwie, die sind im Abstiegskampf, da sollen nochmal besondere finanzielle Mittel klar gemacht werden. Ginczek hat ja, glaube ich, auch damals gesagt, dass er extra nach Düsseldorf gegangen ist, weil er hier ein Haus gebaut hat und mit seiner Familie wohnen will. Das kannst du halt irgendwie dann noch machen, wenn du in Duisburg spielst. Das ist vielleicht eine Mini-Option, aber ich glaube, es wird einfach nicht passieren. Man muss mit diesem geringen Budget am Ende arbeiten, dass man halt zur Verfügung hat.
Speaking of geringes Budget, wenn ihr jetzt zwei Spieler auf zwei Positionen Spieler holen könntet mit dem geringen Budget, für welche Positionen würdet ihr welche Verstärkung holen?
Ich möchte ganz kurz, bevor wir das machen, noch sagen, dass man einfach vor der Saison Rufen Hennings gratis hat gehen lassen können, den man wirklich auch wahrscheinlich sehr, sehr günstig hätte haben können. Und dann wäre vielleicht deine Frage jetzt, Jan, mehr so.
Bevor wir jetzt in die Kaderplanung gehen, möchte ich auch noch sagen, dass man auf keiner Position annähernd so gut besetzt ist wie auf der Torhüterposition, wie auf der Trainerposition. Ja. Denn was aus diesem Kader gemacht wurde, da muss man halt tatsächlich sagen,
sehr gut.
Daniel Kuhn, Hut ab.
Ja. Und so leid es mir auch tut, muss man ja auch sagen, ob es Glück war, ob es Können war, wie auch immer, der Kader, die Leute, die da sind, sind bis auf die Leute, die gerade da sind, die Mannschaft, die gerade spielt, ist halt eine Mannschaft, die so viel Bock macht wie keine Fortuna-Mannschaft seit längerem. Also die einen so begeistert, also sowohl menschlich als auch auf dem Platz und so weiter. da muss man auch sagen, da sind zumindest die Leute, die geholt wurden, es waren gute Leute. Mit Sjolis, mit Johannesson, auch mit Jastrzemski bin ich auch der Überzeugung, dass das gut ist. Mit Engelhardt, mit Vermey. Da sind schon keine Ausfälle bei den Neuzugängen. So, was das für Konsequenzen hat, haben wir ja jetzt hundertfach besprochen, im Negativen wie im Positiven. Aber sollte man auch Klaus Allofs und Chris Weber zugute halten.
Also gesetzt den Fall, sie sind charakterlich so wie die Spieler, die man im Sommer geholt hat, und passen in die Truppe und bauen da keinen Keil rein.
Ja.
Auf welcher Position sollten die denn spielen?
Hm. Auf einer Außenposition.
Können wir uns Taschenmesser?
Aber das sind natürlich Schweizer Markenfabrikate.
Eine Außenposition, ja.
Äußere Taschenmesser.
Also beide. Also eine Stärke, eine natürlich ist mal immer schwächer. Ja.
Also du brauchst sowohl als auf der Außenverteidigerposition als auch auf den Außenpositionen hinter Klaus und Solis brauchst du noch jemanden, der nicht ein reiner Situationsspieler ist, wie es Denis Jastrzemski oder halt ein Jona Nimitz ist, sondern der halt 1B ist, ja, oder 2A, der halt eben ein Allrounder ist, mehr oder weniger, und eben nicht nur schnell, das tut mir, das ist jetzt ein bisschen gemein gesagt, ne, aber der eben halt auch von Anfang an einen reinspringen können muss, wenn
also im Idealfall Außenposition spielen kann, sowohl in der Verteidigung als auch.
Ja, also ich finde auch, man müsste halt jemanden holen, der entweder auf einer Seite vorne wie hinten spielen kann, oder der, sagen wir jetzt mal besonders, vielleicht wäre da die offensive Außenposition die deutlichste, der halt links wie rechts spielen kann.
Aber damit du einfach die defensive Außenposition, oder?
Ja, aber du wirst halt nicht alles auf einmal lösen können. Und Fortuna wird ja wahrscheinlich dieses Problem auf den Außenpositionen ja gar nicht angehen. Also die DRP berichtet ja, dass es ein Transferbudget von mehr oder weniger 1 Million geben soll, dass man dafür vor allen Dingen nach einem Stürmer gucken soll. Auch das ist ja absolut richtig. Und weil ich finde auch, dass man, wenn man jetzt darauf guckt, wie die Fortuna in der Hinrunde gespielt hat, muss man eigentlich sagen, okay, man muss eigentlich zuallererst und zuallervorderst auf den Außenpositionen was tun. Wenn wir uns aber einfach nur vorstellen, dass am Tag vor dem Pokalspiel gegen Pauli Vincent Vermey mit einer längerfristigen Verletzung mit einer längerfristigen Verletzung halt ausfällt und du dann eben auch nicht mehr auf dem Transfermarkt nachlegen kannst oder so, sondern einfach klar ist, das geht jetzt ohne Vermey in die nächsten 10 Spiele, dann kannst du abmelden. So, also ja. Was heißt abmelden? Dann kannst du halt das machen, was Klaus Allofs am liebsten tut, nämlich einen Auslauf für Spieler mit auslaufenden Verträgen in der zweiten Liga für die nächste Zweitligasaison ansprechen.
Und mit dem Schrauber ins Millantor-Stadion
fliegen lassen. Also wir erfahren im Podcast auch andere Sachen, die Klaus Allofs gerne macht.
Ja, ich auch. Ja, sehr gerne.
Ja, aber ganz ehrlich, also finde ich schon, dass man sagen kann, okay, aufgrund von dem, was wir in der Hinrunde gesehen haben, drängt es am meisten auf den Außenverteidigerpositionen und auf den Außenpositionen generell. Da drängt es unglaublich. Aber wenn wir davon ausgehen, dass Vermey sich entweder verletzt oder nicht auf dem hohen Niveau spielt, das wir gesehen haben, oder wir Tore gegen die ersten 7 Mannschaften der Tabelle schießen wollen, muss man eigentlich zuerst und zuallervorderst was auf der Stürmerposition halt machen und da noch jemanden mit größerer und mit anderer Qualität holen als Vincent Vermey. Und man geht bei Fortuna eben auch davon aus, also man hat schon gesagt, dass man das als allererstes machen wird, und man geht auch davon aus, dass es im Normalfall danach nicht noch ausreichend Geld geben wird, um noch einen zweiten Spieler zu holen.
Also ich gehe davon aus, dass man auch auf der zentralen Stürmerposition sucht, und zwar nach einem Stürmertyp, der vielleicht dann das Spiel ein bisschen anders gestaltet, als wenn Vincent Vermey spielt, und wo jetzt gar nicht gesagt wird, wer ist jetzt unser erster Stürmer. Und im Idealfall findet man jemanden, der Mittelstürmer spielen kann, aber auch auf den offensiven Außen alles helfen kann.
Aber das ist eine ganz schön heikle Situation. Du musst ja, also wen kriegt man jetzt auf dem Transfermarkt? Kriegt jetzt Spieler, die halt nicht spielen, die aber spielen wollen und müssen, um halt ihre Karriere voranzutreiben. Die schauen sich die Fortuna und denken sich an, Vincent Vermey spiele ich jetzt statt dem. Kann ja sein. Dann kann die Fortuna sagen, ey, du bist ein neuer Spielertyp, wir wollen dich, du startest bei uns auch. Das hört sich dann aber Vincent Vermey an und denkt sich, ja, was soll ich denn eigentlich noch machen? Ja, also ich habe jetzt hier 9 Tore gemacht. Das ist nämlich den Keil, ja, das muss ja gar nicht gewollt sein, das kann das natürlich schon
Das meine ich ja. Dass die sich mit Sicherheit nicht nach einem reinen Mittelstürmer umsehen werden, sondern eher nach jemandem, der dann halt auch mal mit Vincent Vermey spielen kann, indem er dann auf die Außen ausweicht. Da gehe ich schwer von aus. Ob sie den finden? Keine Ahnung.
So ein Mittelstürmer à la Emma Ioa.
Ja, sowas.
Der genau. auch mal über die Außen
kommt. Der dann auch mal Außenverteidiger spielen kann.
Also ich glaube ehrlicherweise nicht. Ich glaube schon, dass man ganz klar nach einem Spieler sucht, den man halt sofort auf die Mittelstürmerposition packen kann in der zweiten Liga, wo man genau weiß, das funktioniert und das funktioniert auch gegen seriös verteidigendes Hannover, das funktioniert gegen Kiel und das funktioniert gegen den HSV auf einem bestimmten Niveau. Und ich glaube auch schon, dass man das Spielern schmackhaft machen kann und dass auch ein Vincent Vermey nicht so sehr vergrätzen wird, dass er dann halt noch jemanden dahin bekommt. Weil ich glaube auch, dass mit Sicherheit ein Vincent Vermey Daniel Ginczek als einen größeren Konkurrenten ansieht und angesehen hat, als er hierher gekommen ist und jetzt auch während dieser Saison, als wir das tun. Ich glaube, die Spielersicht ist auf andere Spieler immer nochmal anders, als es die vielleicht auf einer Fansicht ist. Ich glaube, man wird im Grunde genommen, wird man halt versuchen, Daniel, also ein Spieler, wie man es sich gewünscht hat, als man Daniel Ginczek verpflichtet hat, wird man versuchen zu verpflichten.
Es hat Potenzial, das werden wir beobachten.
Aber bei Daniel Ginczek, das meine ich halt. Der hat er auch immer die Möglichkeit, wenn als er gut drauf war, mit Rufen Hennings zusammenzuspielen, als so eine hängende Spitze. Also,
ja, aber das war doch immer 4-4-2 einfach.
Genau, aber man wird sich möglicherweise schon einen Spieler holen, der dann auch mit Vincent Vermey zusammenspielen kann in bestimmten.
Es wäre aber ein sehr großer Bruch mit der Art und Weise, wie die Fortuna spielt.
Das stimmt.
Oder wie Daniel Thun spielt.
Das stimmt.
Und ob der da Bock drauf hat, kann ich mir schwer vorstellen.
David Kowalski ist ja auch gerne über links gekommen.
Ach so. Was macht der eigentlich gerade?
Ich weiß nicht. Ich habe lange nichts gehört von dem.
Das Gerücht, das gibt es natürlich schon aus Mangel an anderen Gerüchten. Ja. Aber wir wollen es hier nochmal in Erinnerung bringen.
Ja. Weil er wird, es wäre natürlich schon irgendwie ganz nett, weil er wirklich halt alles das erfüllen würde.
Ja. Es fehlt halt genau den Spielertyp, den Jan und ich angesprochen haben. Ja. Er fehlt genau den Spielertyp, den Tim angesprochen hat.
Also das wäre natürlich, denkbar gut. Ich meine, ob das wirklich so clever wäre. Ich meine, wir wissen ja nicht. Auch, dass ein David Kowalski schon mal hot und mal cold ist. man weiß halt nicht genau, welcher dann hier ankommt. Aber natürlich wäre es schon alleine irgendwie aus. Viel Gutsicht wäre es natürlich ganz fantastisch. Was glaube ich aber bei mir irgendwie auch noch ein ganz großer Wunsch zu den Transfers wäre, ist, dass man wirklich versucht, nur Spieler auszuleihen. Da darf dann gerne Klaus Allofs wieder eine astronomische Kaufoption irgendwie reinverhandeln. Aber wenn ich jetzt nochmal höre, dass man im Vorgriff auf die Sommertransferphase jemanden geholt hat und da jetzt wieder einen 3,5-Jahres-Vertrag ausgibt, das sind genau die Sachen, die in den letzten Jahren immer gescheitert haben und Fortuna auf Jahre dann gehemmt haben. Ne? Ob das ein Gavori, ob das ein Ginczek, ob das ein Klaus gewesen ist. Genau diese Transfers haben halt nicht funktioniert und waren viel, viel, viel zu teuer. Und da sollte man jetzt halt unbedingt die Finger davon lassen, falls es eben nicht mit einem Aufstieg reicht, falls man nicht ins Berliner Pokalfinale kommt und sich da irgendwie mit gesund stößt finanziell, sollte man unbedingt sich so viel Flexibilität für das nächste Zweitliga-Jahr wie möglich behalten. Auch wenn es natürlich auch unbedingt darum gehen muss, die Ziele in dieser Saison zu erreichen, wo man ja wirklich auch noch einiges erreichen kann.
Aber jetzt zum Wichtigen. Nachdem wir das Team durch haben, alle Spiele durch haben, noch mal ein bisschen geguckt haben, wo es noch Optionen zur Verbesserung gibt im Rahmen der finanziellen Möglichkeiten. Was kannst du uns noch von Klaus Allofs Interview am Ende
berichten? Nee, ich lasse das die ganze Zeit so einfließen. Also wir sind ja noch nicht am Ende der Folge.
Ja.
Also, naja, wir hatten das ja schon mit dem Ich wollte eigentlich Louis Flamme im Plädoyer
ein Word folgen.
Zustimmen. Word. Genau, vielleicht noch hinzufügen, dass außer Verletzungsfolgen eben auch der Karriereknick ein Einstellungskriterium sein kann.
Ja, das ist
so.
Das und ist auch okay.
Das ist jetzt im Winter. Im Winter ist das ja egal. Aber ich würde das auch gar nicht so krass bewerten erstmal, sondern der sagt, das ist meine Strategie. Strategie ist folgende: Ich hole Leute, die gerade im Karriereknick sind oder Leute, die irgendwie lange verletzt waren und deswegen nicht
spielen. Oder Yannick Engelhardt.
Nee, und das nämlich eben nicht.
Oder
Yannick Engelhardt ist nämlich der kein Klaus-Allers-Transfer. Ja. Und ich glaube, wir müssen, weil man uns halt auch leicht verstehen kann. Missverstehen kann, hat immer wieder sagen, man kann natürlich als Zweitligaverein, muss man natürlich auch kurz vor knapp vor Transferfensterschluss, ich habe das
voll.
Das machen, das sage ich übrigens jedes Mal so als Schild für uns.
Ja.
Natürlich kann man so Tolles holen und Johannes und so weiter super, und so fort. Super. Aber es darf eben nicht darauf ausgelegt sein, weil es teuer ist, weil es Planbarkeit verhindert, weil es halt ein Problem ist. Und das ist halt das größte Problem, was wir alle hier mit Klaus Allofs haben. Und dass eine Strategie halt keine Transferstrategie ist, von der wir glauben, dass sie nachhaltig ist, ja. Dass sie für einen Zweitligisten, wie Fortuna Düsseldorf halt sinnvoll ist. Okay. Aber das ist ja vielleicht auch der Übergang, wo wir sagen können, wollen wir vielleicht noch kurz was sagen, was ist eigentlich so ein bisschen der Stand des Vereins, wenn man das so sagen kann, weil auch mit Hinblick auf diese Mitgliederversammlung, das ist ja so ein Aspekt, der immer wieder genannt wird, es geht immer um die erste Bundesliga, es geht um den Aufstieg, es geht darum, ne, die Fortuna ist auch ein Erstligaverein. Ja, kann man sagen, ja, oder kann man sagen, naja, die größte Zeit der Existenz dieses Vereins nicht. Aber ist das, sieht man denn da etwas oder möchte man daran anknüpfen und sagen, was, wie dieser Verein insgesamt vielleicht aufgestellt ist, was unsere Gefühlslage, unsere Perspektive darauf ist?
Also, zum einen haben wir natürlich uns Expertise hinzugeholt. Wir haben alles verfolgt rund um die Mitgliederversammlung. Aber letztendlich fühle ich mich immer noch nur dazu berufen, so ein Gefühl auszugeben.
Ja, das habe ich da.
Und ein Gefühl ist tatsächlich, Fortuna ist der geborene Zweitligist, der Erstligist sein will. Und das ist es nach wie vor.
Ja. Also mein Gefühl ist schon, dass Fortuna auch in die erste Liga durchaus aufsteigen kann und könnte und so. Aber es ist natürlich trotzdem krass und frappant, und das war ja auch auf dieser Mitgliederversammlung wieder sichtbar und hörbar, dass man sich so krass in Person von Klaus Allofs, aber sicherlich auch anderen Leuten so krass auf diese erste Liga fixiert. Und da möchte ich jetzt doch nochmal kurz ausholen und aus dem 40-minütigen Podcast mit Klaus Allofs. Nein, es ist einfach faszinierend, weil es geht dann irgendwann, da können wir, wenn ihr wollt, können wir darüber reden, über den Investor, der jetzt, der strategische Partner, der jetzt der DFL zusammen herbei verhandelt werden soll. Und es geht eigentlich, also so, ne, Klaus Allofs spricht darüber, dass, naja, man will sich da keine Türen zumachen und so weiter und sagt dann, ja, die Zerstückelung der Spieltage und sagt dann so, ja, wir kehren nie wieder zu samstags 15:30 zurück und sagt dann so, ja, ich finde es super, dass freitags ein Spiel ist und so und ich gucke das dann gerne und ich gucke dann gerne samstags das und dann gucke ich Samstagabend noch ein Spiel, das gucke ich gerne und dann kommt ein Satz, den ich sehr frappierend finde. Moment. Ich schaue mir sogar vorher die Spiele der zweiten Liga an.
Oh, come on!
Hey, Mann,
ja. Und da fällst du wirklich aus den Latschen. Ja. Wo du denkst, ja, du bist Manager eines Zweitligisten. Vielleicht tut dir das ganz gut, wenn... Ja,
das bestätigt halt.
Das ist halt so das Schlimme, ne? Immer wenn man mal irgendwie, also wir kritisieren ja alles viel und vielleicht manchmal auch zu Unrecht, aber immer wenn man irgendwelche Sachen hört darüber, wie er arbeitet und wie er denkt und so, dann denkt man, dass wir ihn eigentlich viel zu wenig kritisieren. Also alles, was man auch immer an so Gerüchten irgendwie hört, und davon kommentieren wir hier ehrlicherweise keine, das geht alles in so eine Richtung, dass man halt irgendwie denkt, weiß ich nicht, ist das wirklich der richtige Mann an der richtigen Stelle, wenn man halt nicht mal wenn man halt nicht mal Spiele der zweiten Liga.
Aber tut er doch.
So als Genuss, aber dann guckt er halt den richtigen
Fußball. Aber das ist halt genau der Unterschied. Also, wie ich gesagt habe, für mich ist Fortuna der geborene Zweitligist, der Erstligist sein will. Und für Klaus Allofs ist halt Fortuna der Erstligist. Ja, weil der halt jetzt aus Versehen mal Zweitligist ist.
Ja, und aus deiner Biografie vielleicht auch erklärlich.
Ja, klar. Ja, aber es ist eben auch nicht nur für Allofs, ne? Also der ganze Verein ist ja auch so aufgestellt. Die Gehälter, die man im ganzen Vorstand zahlt, sind die Gehälter, die man sonst höchstens vielleicht noch beim HSV, glaube ich, so zahlt. Aber Fortuna zahlt da ja, im Liga-Vergleich ganz klar nicht Zweitliga-Gehälter, leistet sich da auf jeden Fall eine riesige Geschäftsstelle. Fortuna zahlt ja auch mit dem Spieleretat, sieht man ganz klar, dass man halt eine Wette abgeschlossen hat darauf, dass man aufsteigen wird. Ja. So, ne? Man hat jetzt halt wir haben da ja schon mehrfach drüber gesprochen, man hat das gesamte Eigenkapital innerhalb von wenigen Jahren jetzt halt aufgeraucht und gibt halt trotzdem irgendwie noch sehr, 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 sehr viel Geld für hochklassige Spieler eben aus. Und da sieht man eben, es ist alles darauf ausgerichtet, dass man halt aufsteigen will. Und wenn das halt nicht irgendwann funktioniert, dann wird es halt platzen.
Ja, das ist glaube ich, auch, wenn so wie das eigene Gefühl zum Verein ist, diese Positionierung des Vereins, ist das halt so eine, wir sind hier der pessimistische Podcast. Das wissen wir auch, ja. Dass man halt an so einem Moment ist, wo man sich denkt, da könnte jetzt was schiefgehen. Mhm. Ja, wo man halt in den nächsten Jahren anders nochmal auf diese Zeit zurückguckt und sich denkt,
puh. Es gab Zeichen, aber.
Es gab, ja, also es muss nicht so sein, wie es mal war. Ja, ich rede jetzt hier nicht von Anfang der 2000er und so weiter und so fort. Aber es ist schon sehr viel Geld ausgegeben worden. Und alles, was man jetzt zu Fortuna für alle so ein Projekt sich herauszieht, es ist, man hat noch keinen neuen, man ist nach wie vor bei den Geldgebern bei -1. Mhm. Wann soll der denn kommen? Ja, wäre das nicht jetzt so eine Phase, wo man langsam mal was hören könnte? Ich meine, vielleicht wird ja auch sehr vertrauenswürdig da gearbeitet.
Also dran gearbeitet wird sicherlich.
Genau.
Was aber das heißt, wissen wir halt nicht.
Diese ganze Geschichte zwischen Stadt und Verein, so unwürdig, dass irgendwie von sehr vielen Ebenen gelaufen ist. Das ist nämlich die nächste Sorge, ja. Wir sind ja hier im Doomsday-Bereich des Podcast-Bereichs. Man hat dann halt vielleicht eben auch mit langjährigen Partnern, auf die man dann eventuell wieder angewiesen ist, halt Brücken, vielleicht nicht abgebrochen, aber halt nicht so erhalten, wie das nicht schlecht wäre, ne? Und das ist so meine Perspektive aktuell auf diesen Verein, wo vieles gut läuft, ja. Es ist ein eingetragener Verein, wo Leute sich engagieren und wo vieles Gutes passiert.
Einen geilen Trainer hat,
die Frauen und Mannschaft aufbaut und so. Wo man das Gefühl hat, okay, die wollen wirklich auch in der Stadt wichtig sein, unabhängig von Profifußball. Das ist alles gut, ja. Aber wo halt irgendwie man so das Gefühl hat, vielleicht ist da jetzt gerade was, wo man eben, wie ich wiederhole mich, in ein paar Jahren, wenn es schlecht läuft, darauf zurückkommt. Und das ist genau die Phase, wo es
das war zu viel,
bitte. Kann man das auch
nicht? Und auch neben dem Platz mit Fortuna für alle, ne? Auch das ist ja irgendwie wieder so eine Wette, wo man auch einfach sagen kann, ja, also da kann, das kann einfach in beide Richtungen gehen. Genauso wie es mit der sportlichen Situation ja irgendwie auch ist. Da ist gerade eine extrem fluide Situation und ich bin saugespannt, wie wir im Sommer über Fortuna reden werden, weil sowohl
sportlich
als auch die Nebenschauplätze, weil wenn das mit dem Aufstieg nicht klappt, irgendwann wird halt dieser Moment kommen, wo man sich dann halt von diesen, wo man sich dann halt irgendwie abwenden muss, davon diese hohen Gehälter zahlen zu können. Und dann bin ich sehr gespannt, ob man das dann der derzeitigen sportlichen Führung halt irgendwie zutraut oder ob man halt eigentlich nochmal die Augen davor verschließt, dass man langsam mal irgendwie den Sparkurs einschlagen müsste und ob man es dann vielleicht sogar nochmal versucht mit noch größerem Risiko. Auch das spannend, ist irgendwie denkbar. Auf der anderen Seite kann natürlich auch sein, mein Gott, ey, lass die jetzt halt mal den Pauli gewinnen, so, ne? Das ist ein Spiel, wo du halt schon wieder so viel mit retten kannst. Und
oder vielleicht zweimal sogar.
Zweimal. Nee, einmal ist er zu Hause.
Ja. Ach so, in.
Also ja, aber einfach, ne, ganz generell, so, da liegt halt so viel drin und da kannst du halt so viel mit retten. Und ich meine, wir dürfen ja auch wirklich bei der Bewertung der Lage nicht vergessen, wie viel man eben schon damit gerettet hat, dass man überhaupt im Pokal so weit gekommen ist und wie viel Glück man da auch gehabt hat, ne? Gerade bei den Auslosungen. Also wir reden ja irgendwie immer darüber, dass wir halt nie Heimspiele bekommen und das stimmt ja auch alles. Man darf aber auch nicht vergessen,
dass man trotzdem Preisgelder bekommt.
Und dass wir jetzt halt eben als Fortuna Düsseldorf
15
Mal in Folge im DFB-Pokal nicht gegen einen Erstligisten gespielt haben. Da kann man jetzt natürlich in den letzten 4 Jahren jeweils die erste Runde abziehen. Aber das heißt, wir sind jetzt 11 Mal in Folge gegen Nicht-Bundesligisten gelost worden. Und da hat Fortuna dann doch relativ wenig für rausgeholt. Man ist halt in den letzten 4 Jahren 4-mal gegen schlechtere Mannschaften halt ausgeschieden. Aber jedes Mal. Und das würde ich jetzt, glaube ich, das erste Mal Fortuna verzeihen, wenn man es jetzt gegen Pauli nicht schaffen wollte. Aber die Möglichkeit, da weiterzukommen, ist auf jeden Fall da. Und die ist nicht so klein. Und dann wissen wir auch nicht, was dann im Halbfinale halt kommen würde. Und du kannst da all das, all die Risiken, die halt eingegangen worden sind, dafür musst du gar nicht aufsteigen. Du kannst dir in dieser Pokalsaison kannst du halt all diese Gruben und Löcher, die da gegraben wurden, kannst du zuschütten. Und dann kann man halt einfach noch so weitermachen. Und darauf haben wir, glaube ich, alle Bock so. Also ich will ja auch gar nicht im nächsten Jahr sagen, jetzt endlich Sparkurs und keine Ahnung. Nee.
Ja, absolut.
Sondern ich habe große Lust, dass wir halt im nächsten Jahr gerne mit einem etwas dickeren Kader, aber nochmal schauen, ob man nicht einen weiteren Johannesson und einen weiteren Zulis dazu holen
kann. Oder vielleicht gerne. Vielleicht Johannesson kaufen. Zulis geht echt nur bei Aufstieg, das hat auch Klaus Allofs, aber das wissen wir ja auch. Vielleicht keine Spieler mehr von Wolfsburg verpflichten, einfach so als so eine Regel. Aber sonst bin ich voll bei dir.
Ja, keiner hat
Bock auf Ende des
es wird ja jetzt
Ende der fetten Zeit fetten
Jahre. Im Januar schon noch so das eine oder andere Testspiel geben, was uns vielleicht irgendwelche Hinweise gibt. Aber was ich ja schon ganz schön finde, ist eigentlich, dass bevor sich so dann der Nebel so ein bisschen lichtet und man sieht, wie geht's denn jetzt eigentlich weiter, weil die ersten Spiele sind ja auch in der Rückrunde direkt richtungsweisende Spiele, also man spielt Hertha, St. Pauli, Paderborn hintereinander. Das Schöne ist, dass ich zumindest, wenn der Ball wieder rollt, direkt mal auf der Tribüne ja mit euch sein werde. Also dass wir da noch spekulieren können, bevor es dann in eine der Richtungen aufschlägt. Das ist doch wunderschön.
Ja. Also, vielleicht braucht es auch einfach nur 2 Neuzugänge und diese hier, Cello kommt zurück, Zimmo kommt zurück, ja. Emma.
Interne Neuzugänge.
Und die Mannschaft ist auf Jahre unbesiegbar. Und wir haben noch eine ganz fantastische Rückrunde, weil so schlecht war die Hinrunde ja wirklich nicht.
War sie nicht, aber dazu braucht es halt, glaube ich, wirklich auch noch den einen oder anderen Zugang.
Ja.
Weil ich habe wirklich auch große Sorge, und da würde ich euch gerne fragen, ob ihr diese Sorge halt teilt, dass vielleicht das, was wir jetzt gegen Kiel und in der ersten Halbzeit gegen Magdeburg gesehen haben, dass das vielleicht am Ende von so einer langen Saison, wo man mit dem dünnsten Kader im deutschen Profifußball durchgegangen ist, ob das nicht die Mannschaft etwas früher einholt und ob dann halt vielleicht die Fortuna diesen HSV-Einbruch bekommt im April zum Beispiel. Also ich kann mir einfach vorstellen, dass irgendwann die Kräfte nach so einer langen Saison halt nachlassen. Ja. Und ja, das ist auf jeden Fall ein Punkt, finde ich, den man schon irgendwie im Hinterkopf behalten sollte. Und deswegen ist es wirklich vielleicht sogar besser wäre, wenn man wenn man halt eben nicht nur auf einer Position nachlegen soll. Wenn man dann halt bei der Qualität Abstriche machen muss.
Ich möchte meine Sorge eben teilen. Meine Sorge besteht darin, dass man am Ende sagen wird, boah, dieses Mal hätten so und so viele Punkte gereicht für Platz 3, weil die anderen Teams auch einbrechen. Weil ich glaube ja eigentlich nach wie vor nicht. Also da muss schon halt müssen die anderen Mannschaften mitspielen, dass man am Ende noch einen Platz nach oben klettern wird, glaube ich eigentlich.
Jetzt gerade, meinst du?
Ja, dann mal Butter bei die Fische. Du gehst davon aus, dass Fortuna Vierter wird.
Ja.
Moritz, was ist dein Gefühl? Wo siehst du die Fortuna am Ende einlaufen? In welcher Region?
Ich finde mich wirklich einfach so doll abhängig davon, ob man diesen Kader um
zwei... Wir sind jetzt bei Butter bei die Fische.
Ja, Butter bei die
Fische. Heute 30. Dezember.
Genau. Heute 30. Dezember. Ich sag, die Fortuna wird Dritter.
Ich will
Dritte.
Dritte.
Die Fortuna.
Ich bin dabei, Tim. Vierter.
Du?
Ich bin bei Moritz. Ich sag, Fortuna wird Dritter.
Shit.
Aber ich habe mir ja auch generell vorgenommen, heute mit der optimistischen Brille zu gucken. Mir ist ja sowieso eigentlich lieber, dass die Fortuna am Ende in Berlin im Pokalfinale spielt, als dass sie aufsteigt. So. Niemand von uns will in dieser ersten Liga spielen. Wir wollen nur aufsteigen, aber wir wollen Geld da nicht spielen.
Kann man bitte einfach das Geld haben? Und dann,
ja, ich glaube, wenn man den DFB-Pokal holt und international spielt, dann das gleicht das ein bisschen aus.
Alter.
Ja, wir werden auf jeden Fall noch 3 Wochen, oder nee, 4 Wochen werden wir noch träumen können. Dann ist es vielleicht ja schon nicht mehr der Fall.
So wie der Hund, der gerade eingeschlafen ist.
Bisschen länger werden wir auf jeden Fall noch vom Aufstieg träumen können, denke ich mal. Da wird man ja nicht mit einem Spiel alles einreißen. Trotzdem ist es, glaube ich, relativ wichtig, dass man auch schon im ersten Spiel gegen Hertha jetzt relativ gut aussieht. Wenn die gewinnen, sind die bis auf 2 Punkte an Fortuna dran und die haben sich halt auch wirklich krass stabilisiert, ne? Also die sind mit 0 Punkten und 0 Toren nach 3 Spielen in die Liga gestartet. Danach hat man genauso viele Punkte, einen Punkt weniger geholt als Fortuna. Das sagt, glaube ich, sehr viel aus, was da mit der Mannschaft passiert ist. Das ist genau ab dem Moment gewesen, wo man halt eben dann die ganzen Altlasten hier, Lücke, Bakio und so weiter, halt verkauft hat und sich die neuen Spieler geholt hat. Also mit diesem neuen Kader, mit dem aktuellen Hertha, ist man eigentlich mehr oder weniger so gut wie Fortuna. Und es wäre extrem wichtig, wenn man die auf Abstand halten würde.
Ja.
Und es gibt auch eine kleine Sache, die mir da so ein bisschen... Optimismus natürlich irgendwie einflößt, und zwar, dass der Fortuna ja eigentlich die Gegner, die gerne mitspielen und die auch so ein bisschen für Spektakel stehen, diese Saison eigentlich immer ganz gut gelegen haben. Und seit diesem Umbruch im Kader der Hertha Mitte, Ende August sind in jedem Spiel, dass die Hertha gespielt hat, immer mindestens 3 Tore gefallen, meistens sogar mehr. Und also man sieht, das ist wirklich Fußball mit hohem Oktangehalt. Da geht's hin und her.
Einzige Ausnahme. Ich weiß noch nicht mal, aus welcher Sportart oder wo auch immer gerade diese Metapher herkommt, weil ich gar nicht weiß, was das heißt. Es klingt irgendwie nach Benzin.
Ja, okay. Einzige Ausnahme, weil wie immer gibt es da bei meinen selbstgefälschten Statistiken immer die kleine Klammer. Zweimal hat Hertha 0-0 gespielt. Das war jeweils 3 Tage, nachdem man im Pokal weitergekommen ist. Das ist natürlich jetzt dann nicht der Fall. Also da hat dann der pragmatische Dardai immer... glaube ich, früh erkannt, dass man der Mannschaft nicht so viel zumuten konnte. Da hat man einmal gegen Osnabrück und einmal gegen Rostock, also gegen Abstiegskandidaten, schamhaft 0-0 spielen müssen. Aber sonst sind das wirklich als Spiele, wo es halt
muss man aber gewinnen.
Wo es halt irgendwie hoch hergeht. Und ja, von daher vielleicht so ein bisschen meine Hoffnung, dass halt irgendwie dann Hertha ein bisschen sowas ist wie Magdeburg mit Investor.
Also die kosten wahrscheinlich das 15-fache von, also was da an Geld drin ist, wenn es mit Magdeburg vergleichst. Ne?
Weißt du auch schon nach dieser Vorschau, wie das Wetter wird? Das interessiert mich natürlich.
-2 Grad, windig.
Die Frage ist ja, ist in Berlin schlechter als 2 Wochen später in Paderborn? Ja. Wir werden das für euch herausfinden.
Ja, und wenn wir dann mehr über das Wetter als über das Spiel reden, dann wisst ihr auch, wie das Spiel war. Aber vielleicht haben wir ja wieder 8 Tore zu besprechen. In jedem Fall werden wir auch im Jahr 2024 wieder regelmäßig für euch da sein.
Ja, nächste Folge werden wir irgendwann danach.
Sie wird kommen. Sie wird wunderschön sein.
Ja, das nächste Jahr wird auch kommen und wird hoffentlich wunderschön sein für die Fortuna.
In dem Sinne, kommt gut rüber, bleibt gesund und auf viele schöne Tore, Punkte und vielleicht eine Meisterschaft in der zweiten Liga im nächsten Jahr.
Macht's gut.
Ciao.
Ciao.
Ciao. Ciao.